Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Titel des heutigen Podcasts: Wo ist da der Witz?
Ja, die Frage stellen wir uns ja bei vielen Dingen, ne?
Ja, die stellen wir uns bei sehr vielen Dingen.
Aber
wo ist da der Witz?
Ja, ich habe mir heute tatsächlich mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, über die ich gerne mal sprechen würde. Du hast ja vielleicht auch das eine oder andere erlebt.
Über die neuen Statussymbole.
Zum Beispiel, ich bin ja sogar mit einem hier.
Das Statussymbol der neuen Zeit fährt der Frank.
Genau.
Und Frank ist, der hat die Werbung gesehen und hat da sofort zugeschlagen.
Ja, ich hatte gerade zugeschlagen tatsächlich. Es war ein riesen Zufall, aber das sind ja, ja sowohl unser Podcast als auch viele Dinge, die so passieren, sind ja oftmals geprägt von Zufällen. Und Jens hatte ja diese Woche gepostet tatsächlich auf seiner Seite die neue Werbung von Mercedes, die ihm so dermaßen zugesagt hat, dass er sie gleich auf seiner Seite gepostet hat.
Vom EQE. Nee, ich habe mir richtig viel Arbeit gemacht. Ich habe dies in der Automotoren Sport gewesen, der neuen Werbung. Mhm. Ich musste sogar mein Handy rausholen und ein Foto machen, um das zu posten. Also nur ein Repost war es gar nicht. Es war richtig Arbeit.
Ja, hat man kaum gesehen. Also
ich habe das versucht zu bearbeiten, aber ich konnte nichts mehr retten. Ich muss.
Ja, ich habe das gesehen und
Nee, ich habe es nur aus einem Grund gepostet. Ich will eine Sache nochmal klarstellen. Ich habe gerade gestern mit Helge drüber gesprochen. Helge war hier, wir haben ein Video gedreht mit dem Volvo 240 Turbo-Umbau für Helges Kanal und haben uns auch nochmal kurz über E-Autos unterhalten. Im Prinzip, ich bin nicht gegen die Technik, also die Technik kann geil sein. Ich bin ja auch diese ganzen Polestars schon Probe gefahren und alles wunderbar. Ich bin immer noch gegen dieses politische Aufdrücken, also dieses Reindrücken, dieses ins System sozusagen. Also E-Auto muss sein, muss sein, muss sein, wird gefördert, wird hier, wird da, wird, das ist halt Bullshit für mich, weil es halt auch so nicht funktioniert. Man sieht den Post 3 Tage vorher, wo ein neuer BMW am Straßenrand steht und das beschissene Ladekabel über das ganze Auto liegt, oben über das Dach, um hinten in diese Ladesäule reinzugehen, weil es gar nicht anders geht in der Situation. Und da war der Titel übrigens, es gibt auch in Zukunft genug zu polieren. Ich meine, alleine, wenn ich bei Regenwetter dieses Kabel wieder aufrollen muss und muss dieses schmierige, dreckige Kabel dann in mein Auto frachten, steht da mein Prioni-Anzug, ist ja Quatsch. Aber ist ein anderes Thema. Mir geht's um die Politik, die da betrieben wird. Und man kann das so nicht durchsetzen in Großstädten, wo es kaum Lademöglichkeiten gibt und so. Aber das wissen andere auch. Hier ging es um die Werbung von Mercedes EQE. Hätte ja auch ein anderes Auto sein können. Es geht einfach um diese Mercedes-Werbung. Und die fängt an mit dem Satz unten im Fließtext, das Statussymbol einer neuen Zeit. Und das fand ich so, ich fand das so daneben, es ist so eben nicht in der neuen Zeit über Statussymbole zu sprechen oder überhaupt das Auto als ein Statussymbol zu sehen.
Also ich habe mich total gefreut, weißt weil du, ich habe ja gerade dieses Statussymbol 2 Tage vorher als Dienstwagen übernommen. Hat auch schon 2 aus 11 Aufkleber drauf. Also habe dann gedacht, Mensch, da bin ich ja ganz weit vorne. Endlich wieder Status.
Ja, aber ganz ernsthaft, ich finde, die Werbung impliziert ja von vornherein dieses, was ich ja bei Autos auch mal nicht verstehe, dieses höher, weiter, schneller. Ich bin der Beste, ich habe, also, ne, so Statussymbol. Ne? Also ich, das ist ein Statussymbol, ich fahre ein EQE. So. Und das ist ja dieses Lustige, ich fahre ja manchmal am Tag ganz oft verschiedene Autos, so aus der Sache heraus, weil mein Tagesablauf das so hergibt. Und ich fahre zum Aufbereiter und hole BMW M3 Cabriolet ab und werde davon bei 911 Hamburg mit Klatschen begrüßt, weil alle das M3 Cabriolet so cool finden. Mhm. Dann fahre ich mit meinem Mini, da finden Leute sympathisch, so, ne? Mhm. Dann sitze ich in meinem Porsche, da ernte es nur böse Blicke, so, und wenn du im Smart nach Hause fährst, so ungefähr, oder im Fiat 500 nach Hause fährst von deiner Frau, da beachtet dich keiner mehr. Also, das wird ja in der Gesellschaft auch so wahrgenommen, mit was du unterwegs bist. Es ist stimmt. Übrigens immer der gleiche Jens, der fährt in dem Moment. Mit dem gleichen, weißt du, das ist ja der Schwachsinn an der Sache.
Das stimmt.
Und dass aber ein Hersteller heute, wo es doch auch ein bisschen um, es geht ja in vielen Dingen in der Gesellschaft um Gleichberechtigung, um ein vernünftiges Miteinander, ja, dass da ein Hersteller ein Auto bewirbt mit, das Statussymbol ist, das finde ich halt irgendwie, also damit zeigt sich auch, dass eben überhaupt nichts in die neue Zeit gerettet wird, sondern es geht gerade so weiter, wie es vorher auch weiterging. Ne?
Ja, also vielleicht
auch nochmal. Das ist das, was mich gestört hat an der Werbung. Und dann obendrein noch auch die, also der EQE ist eine hässliche Karre, da stimmen die Proportionen nicht, das Heck ist zu kurz, der Radstand zu lang, die Räder zu klein.
Ich gewöhne mich gerade dran.
Ja, aber ich finde, mir gefällt der halt optisch gar nicht. Ja. Ne? So. Ja. Den hat man hier so fotografiert, dass du ihn gar nicht erkennst. Er sieht tatsächlich auf dem Bild ganz schnittig aus. Mhm. Weil, wie Frank vorhin sagte, so sieht es aus, wenn er dich gerade überfahren hat, nur auf dem Asphalt liegst und nach oben guckst den Blick, dann sieht das Auto so aus wie in der Werbung. Aber Werbung dann auch zu machen, auch noch mit einer hübschen Frau, die sich so daneben kniet mit ihren High Heels, Alter, das ist sowas von anachronistischer Scheiße. Was soll das?
Also ich kann immer nur sagen, das ist so die Lehre, die ich in den letzten, weiß ich nicht, Jahren, wenn ich mir Werbung angeguckt habe oder auch das Bewerten und das eigene Bewerten einer Marke zu seinem neuen Produkt sehe. Ich finde, man muss an ein gutes Design nicht dranschreiben, man hat ein gutes Design. Und genauso wenig finde ich, dass man an ein Auto, bei dem man der Meinung ist und sicherlich auch überzeugende Argumente hat dafür, dass es ein sehr gutes Elektrofahrzeug ist, dass es das Statussymbol der neuen Zeit ist. Statussymbol ist ja sowieso heutzutage eigentlich auch kein unbedingt erstrebenswerter Begriff. Also ich sage dir ganz ehrlich, wir sind ja hier voll mit Statussymbolen, also ist bei dir ja nicht anders. Eine Kaffeemaschine für 5.000 Euro ist ein Statussymbol ein Stück weit. Wenn man die Technik mag und wenn man, ich sag mal, gerne in Anführungsstrichen Kaffee, Espresso trinkt, nachvollziehbar.
Aber bei der Kaffeemaschine steht es nicht dran, das wird nicht so beworben und sie sieht auch gar nicht so aus.
Das meine ich damit. Weißt du? Also ich meine halt, du musst an ein gutes Design nicht dran schreiben, wir haben ein gutes Design. Da bin ich dann schon immer so ein bisschen, ich sag mal, aufgerüttelt. Jetzt muss ich gestehen, diesen Kreis muss ich ja schon mal schließen. Ich habe tatsächlich dieses Auto jetzt als Dienstwagen und habe die ersten Tage damit verbracht, mich so ein bisschen darauf einzugrooven, weil ich mir selber nicht ganz sicher war, ob das jetzt für mich die optimale Lösung darstellt, bei meiner Art und Weise zu fahren und bei meinem Nutzungsrahmen. Ich muss gestehen, gestern hat das dann bei der Rückfahrt dann Klick gemacht, wo ich gesagt habe, ja, das entspricht absolut dem, was ich brauche und ich brauche auch nicht mehr. Es macht mir auch Spaß und ich habe gestern, und das fand ich sehr interessant, weil das habe ich lange nicht mehr bekommen, ich habe tatsächlich gestern im Stau zweimal Daumen hoch bekommen für das Auto.
Das war nicht fürs Auto.
Ich muss allerdings. Stimmt, das war für den 2 aus 11. 2 aus 11 auf dem Endro.
Ey, sorry.
Und einer sagte, der Fenster runter, sagte, ihr Kofferraum ist auf. Und ich so dachte, mein Kofferraum, ne? Das war so ein Stop and Go. Und dann denke ich so, das müsste er mir doch eigentlich anzeigen und so. Und er war natürlich auch nicht auf, aber für ihn sah das wahrscheinlich mit diesem kleinen aufgesetzten Spoilerlippe offensichtlich so aus oder so. Ich weiß es nicht.
Du weißt doch gar nicht, wenn du hinter dem Auto fährst, könnte ja vorne sein. Die sieht doch von vorne hinten gleich aus. Vielleicht der wusste, also das
war nicht. Also ich gewöhne mich tatsächlich im sehr Positiven daran. Du hast vollkommen recht. Die Proportionen sind echt auch für mich, für mein Auge erstmal schwierig.
Aber Frank, pass auf, das ist hier kein Werbespot für ein EQE.
Nee,
ich kann weil du gerade gesagt hast, ob das ein Auto ist, was ich gebrauchen kann. Und ja, mehr brauche ich nicht. What? Mehr brauche ich nicht? Die Karre kostet 92.000 Euro. Natürlich braucht man nicht mehr.
97.
Das ist doch Quatsch. Das ist doch vollkommen an, weißt du, natürlich brauchst du nicht mehr.
Nein, damit meine ich aber, ob es meinem Nutzungsrahmen eine Lösung bietet. So. Und,
hin und her fahren.
Ja, hin und her fahren. Also, ja, aber ja. Und zwar sportlich hin und her fahren. Weil, was ich halt wissen wollte, ist, wie stark schränke ich mich ein, wenn ich dieses Auto jetzt fahre als Dienstwagen? Ja. Gibt es mir das Gefühl von, ich muss aufpassen mit der Reichweite? Habe ich das Gefühl, ich fahre irgendwie, ich komme nicht so zügig von A nach B und so. Und das ist alles nicht so, ganz im Gegenteil. Ich war gestern ganz überrascht, weil irgendwie der ist zwar mit 210 angegeben, aber irgendwie 218 fährt er zumindest. Mag Tachoabweichung sein, ist aber bei elektronischen Tachos ja nicht so. Oder kaum noch. Die Assistenzsysteme bei dem Auto funktionieren traumhaft gut und ich fühle mich mittlerweile auch innen sehr wohl. Also es hat so 3 Tage gebraucht. Ich bin eingegroovt und nochmal, du hast vollkommen recht, Das Design kann man mögen oder nicht. Aber es ist eben, ja, aus meiner Sicht ein von Mercedes, ich sag mal, absolut alltagstaugliche
Business-Limousine. Also, jetzt mal Design hingestellt. Wir brauchen nicht drüber sprechen. Technisch ist das sicher eine tolle Geschichte. Und der kann sicher was, der fährt sicher toll, der bremst toll, der beschleunigt super. So. Die kannst alles einstellen. Da brauchen wir, gehe ich auch von aus.
Ist aber trotzdem aber keine Mobilität für Massen für 97.000 Euro. Auch da hast du vollkommen
das
recht.
Das und ist mir geht es aber heftig. Ernsthaft, mir geht es bei diesem Post, ging es mir darum, die Werbung, wie Mercedes sein Fahrzeug bewirbt und es auch darstellt.
Ja.
Also
ja, ich weiß,
in einer Art und Weise, wo ich sage, ey, Leute, so.
Ich weiß, was du meinst. Und dann haben wir uns eben gerade, um das einmal abzurunden, ich habe Jens eben gerade nochmal den Werbespot gezeigt, den ich gestern, den YouTube-Link, und übrigens den YouTube-Link sehen immer nicht so viel bei Facebook, deshalb, der wird einem nicht angezeigt, von wegen als neuer Post. Deshalb ist das immer relativ wenig Likes. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Posts, die man macht. So, und da war eine Werbung und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich habe die seit langem mal wieder gesehen. Am Anfang sieht man halt so Formel-1-Szenen mit den Geräuschen, Radwechsel bei einer Formel 1, dann eben so das Hochdrehen eines Formel-1-Motors in den 80er Jahren. Und es geht jemand mit Helm auf, geht so in Richtung Boxengasse. Und das geht so 10 Sekunden und dann geht er in diese Box rein quasi und auf einmal sieht man, wie aus der Box heraus ein SEC fährt und dann kommt nur der Spruch, 2/3 aller Formel-1-Fahrer fahren privat einen Mercedes-Benz. Sie werden wissen, warum. Das war's! Und ich meine, was für ein Impact und was für ein Statement damals.
Vor allen Dingen, du siehst in der ganzen Werbung, die ist ja relativ lange, siehst du den Mercedes nur 5 Sekunden.
Nicht mal. Also quasi nicht mal. 2 Sekunden. Und in der Formel 1 darf man ja nicht vergessen, hat ja Mercedes in den 80er Jahren also nicht mal Motoren geliefert. Nee. Ne? Also hat er nichts, überhaupt gar nichts mit der Formel 1 zu tun gehabt. Und ich finde dieses Statement, und Jens und ich haben uns dann angeguckt und haben gesagt, ja, aber das war halt auch tatsächlich so, weil wenn du das beste Auto fahren wolltest, bist du in der Regel an irgendeinem Mercedes in den 80ern nicht dran vorbeigekommen.
Nee.
So. Nee. Und da fand ich schon stark. Und dieses Statement alleine und das dann auch so stehen zu lassen, ne? So Punkt und das war's. Das war jetzt hier die Werbung.
Ja.
Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Ist auch vielleicht nicht weniger arrogant, aber man hat das Gefühl, es passte etwas mehr so in die Zeit.
Das war eine andere Welt. Wenn du den mit Daimler gekauft hast, Mercedes früher, hast du die gute Hose rausgeholt, bevor du zum Händler gegangen bist.
Genau.
Weißt du, so.
Ja, ne? Ja, genau.
Ne?
Genau.
Also und, das war eine ganz andere Geschichte.
Genau so ist es. Und trotzdem habe ich diese Woche, und das war echt auch wieder ein witziger Zufall, ich war in meiner Wohnung und in Bremen und da habe ich so ein paar alte Automotorsport in der Wohnung liegen und den meisten noch im Keller, ganz, ganz, ganz viele. Und alle wissen warum. Und da ist tatsächlich Titelseite, das beste Coupé der Welt, Test Mercedes 500 SEC. Am 30. Dezember 1981. So. Dann habe ich mir den Text durchgelesen und da fand ich eine Sache dann wiederum ganz bezugnehmend und passend zu dem Thema, was wir eben hatten mit dem Thema Statussymbol. Und zwar stand hier, in jedem Fall aber kann der SEC-Kunde mit einer Wirkung auf die Umwelt rechnen, denn das formale Understatement der Limousine ist nicht mehr vorhanden. Und so sind die Betrachter dann auch zumindest interessiert und neugierig, manchmal aber auch schlicht und einfach verbittert, weil sie in diesem Auto einen rollenden Kontoauszug erblicken. Den Testwagen zierte schon nach zwei Tagen Verweildauer bei Automotor und Sport ein 17 cm langer Kratzer auf der linken Wagenseite, der ganz offensichtlich von einem Menschen stammte, der mit diesem schweren Wagen nicht einverstanden war. Ja. Also, es war damals nicht anders als heute. Es gibt eben die eine und die andere Seite. Es gibt auch nicht nur Fans. Und ich finde das schon sehr bezeichnend, dass das hier auch so drin steht. Und auch, dass dieses Auto damals eben schon eine gewisse Provokanz hatte, aufgrund dieser doch etwas opulenteren Erscheinung, nenne ich es mal.
Also ich finde ja gar nicht, dass ein SEC so opulent aussieht.
Heute nicht.
Hat der Testwagen auch nur Plastikrad gehabt und der hat nicht mal Alufelgen.
Ja,
so. Ja, ja. Es ist ja alles relativ, kann man relativ sehen. Aber wie Sie vorher schon geschrieben haben mit dem Kontoauszug, der war halt unverhältnismäßig teuer. Gegenüber jetzt dem Otto Normalverbraucher, Polo, Golf oder irgendwas. Also es war ja, du hast, wenn ein gut ausgestatteter SEC, da hast du ein Reihenhaus für gekauft für das Geld.
So.
So. Also so,
so. Ich habe übrigens diese Woche, du wirst das auch noch nicht gesehen haben, weil ich habe es noch nirgends publik gemacht, ich habe die Videos hochgeladen, die ich in Spanien gemacht habe. Es ist ganz schön lang, also es sind mehrere, manche sind so 3, 4 Minuten, dann 6 Minuten, 9 Minuten. Ich habe das ja so ein bisschen gestückelt, damit man sich irgendwie sich da 30, 40 Minuten angucken muss. Ja, und ja, also ich glaube, die sind ganz nett geworden, ganz cool tatsächlich, dass man ja die wirklich HD-Qualität vom iPhone dann da auch hochladen kann. Damit kann man, wenn man dann auch, das ist der Tipp vielleicht.
Auf Instagram oder?
Nee, YouTube. Bei YouTube einfach 2:11 eingeben und dann kann man entsprechend diese Videos gucken und man kann die sich echt in HD ansehen.
Ja.
Und da siehst du, in HD siehst du dann tatsächlich die Qualität eines Autos. Also da erkennst du dann halt auch so die Kleinigkeiten, Innenraum. Du kannst dann wirklich sehen, ist so ein Lenkrad noch mit dieser Struktur, die es hat. Auch da, ne, steht hier drin, also mich wundert das ja, ne, dass das keiner kritisiert. Ich meine, 1981 bis, ich muss lügen, 85, 86 noch, gab es ein Plastiklenkrad bei einem ICC. Also einfach dieses Gummilenkrad, dieses aufgeschäumte. Ich glaube, das Thema Lederlenkrad gab es aber schon viel, viel länger. Also auch auf Wunsch natürlich gab es das. Aber es ist heute so komisch, dass man sagt, das teuerste Auto bei Mercedes hatte damals nicht mal ein Lederlenkrad serienmäßig.
Ja, der hatte nicht mal einen elektrischen Seitenspiegel auf der Fahrerseite.
Beifahrerseite.
Nee, auf der Fahrerseite.
Ach so, meinst du, ja, Fahrerseite meinst du manuell. Ja,
genau.
Ja,
war so. Aber guck mal in 1981er Porsche 911 SC. Das ist komplett nackte Kuh.
Ja, okay.
Gar nichts.
Ja, habe ich nicht. Ja, wobei
da waren immerhin dann elektrischen Fensterheber serienmäßig.
Wobei da der Purismus ja durchaus begründet sein kann.
Ja,
ne?
Aber
in Sportlichkeit.
Auch da war schon, das war ein qualitativ hochwertiges Auto, aber von der Ausstattung her Lichtjahre hinter allen anderen Anbietern hinterher.
Okay.
Ja, also tatsächlich der 911er, deshalb haben die Stückzahlen ja auch nicht gestimmt. Viele haben dann gesagt, nee, sorry, bin ich raus.
Ja, okay.
Weißt du, so, ne? Du hast ab Werk Stoffsitze gehabt, immerhin beim SC dann schon Fensterheber.
Mhm.
Das war's.
Okay.
Kunstleder an den Seitenwangen.
Ja, ja.
So,
ja,
ne? Also ein Lederlenkrad, okay. Und dann ist Feierabend. Und dann hast du aber für 911 SC irgendwie auch 1981 über 50.000 Mark bezahlt.
Ja, klar, viel Geld.
Du dann sagst,
und dann hast du nochmal richtig Aufpreisliste durchgekreuzt. Ne?
Ja, natürlich, klar.
Ja. Ich habe übrigens heute eine kleine Lektion gelernt. Heute Morgen war ich relativ früh wach. Ich bin auch gestern relativ früh eingeschlafen und meine Familie war auch wach. Und da habe ich gesagt, boah, irgendwie habe ich heute Nachmittag keinen Bock einkaufen zu gehen. Wollen wir nicht heute Vormittag einkaufen gehen? Und nun bin ich, und ich meine, das ist... Ja, es war nicht so ein riesiger Fehler. Es ist trotzdem, also ich kann jedes Mal drüber lachen, weil ja wirklich, es sind die Rentner, die samstags vormittags einkaufen gehen, weil sie es wahrscheinlich schon immer so gewohnt sind, aber sie hätten ja eigentlich die ganze Woche Zeit einzukaufen. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil mir ist eins aufgefallen. Samstag vormittags zwischen 8 und 10 Uhr beim Einkaufen im Parkhaus oder auch auf dem Parkplatz vom Edeka, da siehst du plötzlich die DIN-Kennzeichen und da siehst du die alten Autos und die älteren Menschen. Da kommen sie plötzlich aus ihrer Garage raus. Das war wirklich, also ich habe heute Morgen in der Edeka-Tiefgarage in Rahlstedt standen 3 Autos mit DIN-Kennzeichen. Die siehst du sonst nicht. Also da ist ein guter Tipp vielleicht, von 8 bis 10 kann man da so eine Kärtchen verteilen.
In
das
Rahlstedt.
Fand ich schon stark.
Ja.
Ja, ist ja auch so ein bisschen, du weißt, was ich meine. So ein bisschen, Rahlstedt ist ja tatsächlich in Hamburg so eine etwas ländlichere Gegend, so kann man schon sagen, ne? Mhm. Nicht ganz so urban, so wie du wohnst. Aber es ist tatsächlich so, da habe ich den einen oder anderen alten Wagen gesehen und vor allem eben die Dinos, die DIN-Kennzeichen. Genau. Ja, dann war ich und du leider ja nicht. Es fühlte sich fast an wie ein großes Hörertreffen bei Emils Sundowner Event am Samstag.
Mhm.
Also zum einen war ich total geflasht und das ging halt wieder so, der Abend ging so schnell vorbei und ich muss gestehen, ich bin um 1 Uhr da weg. Also um 1 Uhr da weg, bis dahin habe ich mit Menschen geredet, die, ich sag mal, dich vermisst haben und mich angesprochen haben. Und ich bin da ja hin und denke so, ey, das ist ja der weiße Ferrari. Guck mal, wer da ist.
Alfons, jetzt wusste ich, dass der kommt.
Ja, wusste ich nicht.
Ja, ja.
Alfons war da mit seiner Frau, war sehr, sehr nett. Emil war natürlich total angezündet an dem Tag wieder. Es hat, glaube ich, alles sehr gut geklappt. Er hat dort ein Auto versteigert, das fand ich ganz witzig, so ein Renault Clio. so einen 30 Jahre alten Renault Clio, ganz cool. Und ja, ich habe so gedacht, ich habe 3 Lose gekauft und habe so gedacht, oh Gott, wenn ich das Auto gewinne, wie peinlich ist das jetzt, wenn ich noch ein Auto gewinne, weißt du? So soll mal jemand gewinnen, der irgendwie zu Hause auch noch ein Auto abstellen darf, weißt du? Wenn ich mit dem Clio nach Hause gekommen wäre, dann würde ich wahrscheinlich hier nicht mehr sitzen. Dann wäre ich wahrscheinlich gesteinigt worden oder so. Aber auf jeden Fall, ja, hat sich derjenige auch sehr, sehr gefreut. Cooles Event, coole Autos, ganz bunte Mischung wie immer. Alles dabei gewesen, wirklich viele Hörer, also die mich auch angesprochen haben und viele Autos, die ich auch vorher kannte, von denen ich vielleicht die Instagram-Namen kannte, aber die Menschen nicht und sehr, 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 sehr entspannt wieder gewesen. Also sehr chillig, cooles Gelände dort, also weil man einfach so, man ist von allen anderen ab vom Schuss. Am Anfang gab es ein bisschen Stau, weil natürlich da kontrolliert werden musste. Sie waren auch alle recht pünktlich da, weil das ist ja auch klar, wird es natürlich einen vernünftigen Platz haben, um dein Auto dann herzustellen. War alles gut organisiert, standen gut und war wirklich schön. Also war empfehlenswert. Schade, dass du nicht dabei warst. Wir haben mich viele nach dir gefragt und haben gesagt, schade, dass du nicht dabei warst. Better luck next time, würde ich sagen.
Schade.
Ja. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja, ansonsten guckt ihr die Videos an oder guckt euch die Videos an bei 2 aus 11 auf dem YouTube-Kanal. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da vielleicht nochmal abgebt, wie euch das gefällt. Mir hat das Spaß gemacht tatsächlich. Ich habe halt gemerkt, man kann über so ein Auto völlig unabhängig davon relativ viel sagen, was glaube ich auch für die Menschen interessant ist. Ob des Zustandes oder der besonderen Eigenschaften auch eines Fahrzeuges. Du kennst das ja selber auch. Ja. Ja, ansonsten habe ich viele angeschrieben, auch aus der letzten Folge heraus, als ich über Stranger Things gesprochen habe. Ich soll ja mal über den BMW sprechen. Ist ein BMW, der da immer gefahren wird. Und zwar, wie ich finde, tatsächlich ein seltenes Auto. Wollte ich dich auch mal fragen, ob du mal einen gehandelt hast. E23, also der erste 7er.
Ja, habe ich einen einzigen gehandelt.
Okay.
Einen einzigen, und zwar einen braunen 728i mit goldenen Alufelgen.
Und so goldenen Malefelgen oder so, oder wie, was nee,
waren
das?
Es waren keine Male, es waren, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, es waren Exit-Bau.
Okay.
Bin ich ganz sicher.
Okay.
Genau.
Der ist übrigens, glaube ich, in der Serie ist der, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, steine ich mich bitte nicht. Wenn ich das recht entsinne, ist der auch braun, in diesem typischen rötlichen Braun so.
Nee,
so.
Der war nicht rotbraun, der war, ach, wie heißt diese Farbe? Ich habe auch einen 5er BMW in der Zeit gehabt, genau in dem gleichen Braun. Ich kann gerade nicht, heißt das Tundra? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, ich gucke mal, welche Farbe der in Stranger Things hatte.
Das ist der einzige, den ich je gehandelt habe von diesen BMWs. War nicht ganz einfach damals.
Ja, wann war das ungefähr?
Das ist in der alten Garage noch gewesen. Das ist her 7 Jahre, 8 Jahre.
Ist das braun gewesen?
Nein.
Okay, bei der ist er in diesem rötlichen Braun. Ich mochte das Auto nie besonders gerne. Der war ja auch immer, also das war ja auch kein begehrtes Auto, auch Ende der 90er, Anfang der 80er oder so als Klassiker. Eigentlich wollte so ein Ding kaum einer haben.
Nee. Den gab es ja als Topmodell, dann als 745i.
Und warum hieß er so?
Weil er einen Turbolader hatte und wenn man 3,2 Liter Hubraum mal 1,36 nimmt, kommt man auf 4,5.
Scheiße, das wusste er. Verdammt.
Ja, hallo. Du redest hier nicht mit, ne?
Ja, nee, ja.
Soll ich das ja nicht wissen?
Ja, das ist so ein wandelnde Wikipedia hier. Ja, tatsächlich hat man damals den Hubraum mal 1,4 genommen, um und bei, sodass man auf 7,45 kam. Obwohl
das ist ja auch ja. Also der Faktor vom, nee, Tundra ist ein Grünton. Der Faktor überhaupt vom Turbolader ist ähnlich wie Kilowatt zu PS, 1,36.
Ja.
So, dass man, ich habe gestern mit Helge drüber gesprochen. Ich bin mit Helge den Volvo 240 gefahren. Haben wir gesagt, guck mal, der hat einen Turbolader, das ist ein 2,3 Liter Motor. Und dann hast du ungefähr das Drehmoment hast du dann wie ein 3 Liter, weil kannst genau. Du ungefähr mal so rechnen.
Ja, ja, ja.
Nee, der 745i hat einen 3,2 Liter Motor mit Turbolader gehabt. Und das war so das Topmodell, so gegen BMW, gegen Mercedes. Ne?
Ja, genau.
252 PS war auch schon eine Ansage. Waren
ja.
20 PS mehr, wie ein 500er Mercedes hatte.
Ja, und fuhr auch über 230,
ja, der Bock. Ja, fuhr auch gut.
Und genau. war so ein bisschen bekannt allerdings auch so als Wipfenmacher, weil Regelsysteme. Keine Regelsysteme. Und damals. So ein Turbo ohne Regelsysteme war schon immer für jemanden, der das nicht gewohnt war, kann das speziell sein. So Autobahnauffahrt beschleunigen in der Kurve.
Wenn es nass ist. Ja, wenn plötzlich das Drehmoment über die Räder herfällt.
Genau. In dem Moment, also. Genau so, wie du sagst, dass wenn das Drehmoment über die Räder herfällt.
Boah, gut, ja. Klar.
Ich finde das Auto, nochmal, ich fand das Auto nie besonders toll.
Nee, der ist zu. Also sagen wir mal, es gab in der gleichen Zeit, ist der Fünfer ist extrem hübsch gewesen und er hat halt versucht, das Grunddesign des Fünfers eine Klasse höher zu transportieren. Das ist aber schief gegangen, deshalb sieht er so, der hat so ein pummeliges Heck. Insgesamt hat der Wagen, der ist nicht schlank genug, der ist nicht filigran genug für den BMW damals.
Ja.
Und der Siebener, der danach kam,
der war... Ja, ja, gut, der klar, der E32 war dann natürlich, der hat alles hingekriegt. Ja, ja,
genau.
Der hat es dann rausgerissen. Ich finde heute tatsächlich, also diese Serie hat mich tatsächlich so ein bisschen dazu animiert, einen genaueren Blick zu wagen. Und ich sage, das ist eigentlich ein super interessantes Auto, weil es war der erste Siebener. Es gibt sehr, sehr wenige in einem richtig guten Zustand. Also deshalb frage ich dich, ob du mal einen gehandelt hast, weil ich habe ewig kein Auto in einem guten Zustand mehr gesehen. Ewig nicht.
Gibt's auch kaum.
Gibt's echt kaum. Weil die so schwere Zeiten hatten, weil die so wenig gefragt waren und weil der Nachfolger um so viel begehrter war. Das weiß ich jetzt nicht.
Doch, sind.
Also, das weiß ich nicht. Mag so sein, ja. Mag so sein. Interessant, Side-Fact, das hatte ich dann auch gelesen dazu, den 745 gab es nie als Rechtslenker, weil das nicht gepasst hat, weil der Turbo war rechts und Lenksäule rechts,
ja, haben die nicht hingekriegt. Ja, aber dafür gab es in Südafrika das Auto mit dem...
Alpina 735. Den gab es nämlich auch in England.
Ja, es gab noch eine Sportvariante. Warte mal, wie war das denn? Das stimmt nicht, den 745er gab es auch in Südafrika.
Den gibt's auch. Also als Rechtslenker gab es ihn nicht, sondern das war, nochmal, habe ich auch alles so nachgelesen, naja, was heißt, irgendwo hat man ja sein Wissen her, aber gab es tatsächlich den 735 in einer Alpina-Variante, der aber über BMW vertrieben wurde, um eben eine höhere Leistung darzustellen.
Mhm. Okay.
Ja.
Ja, ich bin bei BMW nicht so sattelfest, ehrlich gesagt.
Ja, ich in den Baujahren tatsächlich auch
ist
nicht.
Ist nicht irgendwie, wird einem wenig angeboten, beschäftige ich mich wenig mit, ist nicht so, weiß ich nicht, ist das nicht meine Marke? Nee, glaube nicht.
Ja, ich ja schon, weil ich ja auch ein paar gefahren habe, so in meiner jüngeren Zeit, sage ich mal, so ersten Autos. Und ich habe heute wieder ein Auto gefunden. Wir haben das schon mal so ein paar Mal, sind wir dran vorbeigeschlittert. Ich habe heute in Spanien 540i geschaltet gefunden. Mit 6-Gang-Schaltung.
8-Zylinder.
Und ein ganz krankes Auto, weil, ja, 8-Zylinder, 540i, Brokatrot, Innenstoff, beige. Oh. Aus erster Hand, 6-Gang geschaltet. Und dann, das war mir nicht klar, dass es das überhaupt gab in der Konstellation, 15 Zoll Kreuzspeicher da drauf und kein Schiebedach. Mhm. Also das ist ja optisch, mehr Sleeper geht ja nicht. So, weil ich wusste gar nicht, dass sie so ein Auto, was so schnell fährt, denn der ist wahnsinnig schnell. Gerade durch diesen lang übersetzten 6. Gang kann man mit dem Auto, wenn der nicht begrenzt wäre, er ist ja auf 250 begrenzt, das haben aber elektronisch viele damals auch rausgenommen, fährt so ein Auto im 6. Gang 270, 280. Und nochmal, 15 Zoll Alufelgen passen drüber, da muss ja auch eine Bremse drunter sein, die das halten kann, ne? Also das hat mich schon sehr gewundert, ehrlich gesagt. Mhm. War mir nicht klar, dass es 15 Zoll auf dem 45 gab. Auto fand ich schon sehr interessant. Ist aber nicht billig und hat viel gelaufen. Aber es gibt halt keine. Geschaltete sind so selten, 45. Das ist eigentlich auch ein Traum. Also die Konstellation an sich ist schon cool. Ich glaube, sowas macht richtig Spaß zu fahren. Hab mir einen zeitgenössischen Bericht darüber mal durchgelesen, weil der 6-Gang-Schaltung kam ja erst später. Also 45 gab es erst nur mit ZF-Automatik 5-Gang. Und dann haben sie dieses 6-Gang-Schaltgetriebe für den, in Anführungsstrichen, sportlichen Fahrer nochmal hinterhergeschoben. Und so ein Auto war ja von den Werten her ganz nah am M5. Das war nicht weit entfernt.
Nee, nee, klar.
Ne? Und 8-Zylinder geschaltet in so einem Auto, ja, gut, kennt man auch vom 8er. Aber 5er war natürlich nochmal eine Nummer leichter. Mhm. Also von daher schon ein cooles Auto. Sowas in einem coolen Zustand wäre schon mal ein richtig geniales Garage 11 Auto, finde ich.
Mhm. Ja. Ja. Ich frage mich ja immer, was sind Garage 11 Autos, ne? Ich habe hier,
ja.
Am Montag kam ja der Rolls-Royce Silver Shadow hier reingerollt.
Boah.
Da habe ich erst mit mir so ein bisschen, nee, was heißt gehadert? Der Besitzer fragte mich, ob ich ihn verkaufen will, weil ich von ihm schon andere Autos verkauft habe. Und er meinte sofort in dem Satz, ja, aber er hat gedacht, ich sage nein. Und dann habe ich mir ihn angeguckt, habe gesagt, Doch, doch. Ich habe auch schon mal ein Shadow verkauft, auch schon mal ein Corniche. Mhm. Ist aber Jahre her. Und ein Camargue habe ich auch mal verkauft. Mhm. Weiß.
Oh, Camargue,
weißen
ist cool.
Camargue mit blauem Leder. Und das ist in einer alten Garage gewesen. Das ist über 10 Jahre her. Und
als Kind im Quartett immer Camargue gesagt.
Camargue. Und dann gab's hier kein Rolls-Royce mehr. Und 1966er Shadow in einer geilen Farbkombi mit einer Wahnsinnshistorie. Also
ja, und Achtung, 1966, also diese Karosserieform wurde ja bis in die 80er Jahre gebaut, beim Corniche sogar noch länger, und der ist ja sehr, sehr ähnlich wie ein Corniche eben logischerweise. Und 1966 war das ja bei Rolls-Royce eine Riesenrevolution, weil ihr kennt noch die von vorher, der kennt ihr nämlich aus den alten James Bond-Filmen und so. So diese ganz pompösen Autos, die du heute nur noch zur Hochzeit fahren möchtest.
So halbe Kutschenform.
Oder wenn du ein Schloss hast. Ja, genau. Ja, ist ja so.
Nee, das ist auch für 66, selbst guck mal, selbst 66 hat Mercedes gerade die Heckflosse abgelöst.
Ja.
Und
richtig.
Der Silver Shadow ist in seinem Urentwurf ein relativ schlichtes Auto, also mit ganz geraden Linien, schön designt, geile Proportionen, die Größen stimmen auch alles, also Räder zu Kotflügel.
Die Doppelscheinwerfer vorne, so,
ja, das passt alles gemacht, gut. Ja. Ist schön gemacht. Kaschiert, das Design kaschiert ein bisschen die Wahnsinnsgröße, weil er deutlich über 5 Meter ist.
Das hätte ich gar nicht so geahnt, als ich ihn so gesehen habe, aber es stimmt, das Auto ist riesig.
Ist riesig, und das war 1966, wurde er nicht sogar 65 schon präsentiert, ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall war das damals ein sehr modernes Auto von der Formgebung her. Und ja
das Schöne hier ist diese Farbkombi.
Also Farbkombi, Historie, Linkslenker, es kam halt alles so zusammen, wo ich dann gesagt habe, ja nö, das mache ich. Und war sofort verkauft, an dem ersten Tag noch.
Ja, da war ich auch ganz gespannt, weil ich habe, und das kennen wir alle, ne? Also ab und zu siehst du ja mal in welchen Kleinanzeigen oder in irgendwelchen mobile Anzeigen mal so ein Rolls-Royce und denkst, boah, echt cool, aber traue ich mich nicht. So, das ist so das, was die meisten Menschen denken. Weil kann schon teuer werden, so ein Auto in Wartung.
Ja, traue ich mich nicht, aber was die Wartung angeht, wenn du, wie soll ich sagen, also ein Jaguar XJ12 ist eine Vollkatastrophe dagegen.
Ja,
also da ist das hier harmlos. Das hat ja auch einer geschrieben auf Facebook.
Die sind ja auch nicht wirklich teuer.
Du hast einen 6,7 Liter Motor, der dreht da irgendwie bis 2000 Umdrehungen. Mehr ist das, glaube ich, gar nicht, die der braucht. Das Rest des Drehmoment, was soll da kaputt gehen? Und das Getriebe ist ein GM-Automatikgetriebe. Es wurde hunderttausende Mal gebaut. Das kannst du relativ simpel ersetzen. Die Vergaser und der SU-Vergaser, wenn du da vorne reinguckst, das ist alles überschaubar.
Du.
Klima ist Klima. Das einzige Problem, was er hat, sind Druckkugeln und Speicher, Druckspeicher von der Federung.
Mhm.
Die ist ähnlich, ist eine Flüssigkeitsfederung.
Das ist ja bei irgendwie allen Federungen
ähnlich
so
gebaut wie, die Flüssigkeit ist dieselbe wie im Citroën DS.
Ah, also die grüne.
Die grüne.
Die grüne.
Ist ein ähnliches System. Das muss halt wirklich intakt sein und die Karosse darf nicht richtig Rost haben. Aber die Technik ist relativ, wie soll ich sagen, sehr haltbar. Und hat auch einer
Jens
geschrieben auf Facebook, er wäre in Dubai und hat früher als Mechaniker da auch schon gearbeitet. Und da wären bei 50 Grad Außentemperatur die Autos gekommen. Die müssten nur gewartet werden, sonst würden die Kisten einfach laufen.
So, ja, und jetzt vielleicht, also ich glaube, bei dem Auto gilt wie bei allen, aber vielleicht noch umso mehr, so ein Auto muss halt ständig gefahren werden.
Jedes also der Auto.
So, genau. So ein Auto kann das halt nicht ab, wenn es irgendwie 20 Jahre, und das ist ja bei so einem Auto auch häufig so, jahrzehntelang irgendwo rumsteht und dann wieder reaktiviert wird. Da ist die Federung im Eimer und viele andere Sachen und Dichtungen auch. Was den Motorenbau angeht, kann Rolls-Royce nicht schlecht sein, weil die bauen ja auch extrem viele Flugzeugmotoren und die müssen da funktionieren, weil die können auch nicht da oben einmal irgendwie ausgehen und nicht wieder an, das wäre doof. Also die können schon Motoren bauen, gar keine Frage.
Ja, aber wobei, man muss dann die Flugzeugmotorenfirma ist, also das ist nicht die Autoproduktion, das sind zwei verschiedene Firmen, ne?
Okay, gut, aber da wird es ja einen gewissen, Zusammenhang und Know-how-Austausch geben,
ja,
sicherlich.
Also faszinierend an so einem Silver Shadow, der 56 Jahre alt ist, wenn man sich den so im Detail anguckt, ist die Qualität aller Baugruppen. Allein die Türgriffe innen drin, wenn du die Türen aufmachst, so diese Metallteile, die ganzen Knöpfe im Armaturenbrett, für die Ewigkeit. Das geht nicht kaputt. Das ist der absolute Wahnsinn. Bei dem funktioniert auch alles. Der hat keinerlei Fehlfunktion. Ne? Klimaautomatik. Also es funktioniert einfach alles bei dem Auto.
Naja, ja? das ist halt echt cool. Und ich finde, wie du schon gesagt hast, also wir haben ja über die Farbkombination, einfach um das vielleicht mal so in eure Köpfe zu bekommen, er ist halt in so einem, wie soll ich das sagen? Es ist so ein, ich würde jetzt auch nicht kackbraun sagen wollen, sondern es ist im Grunde, sieht es aus wie Kaffee mit viel Milch.
Ja.
Ne? So, schönes Braun, dann dazu ein helleres beiges Vinyldach, was ich per se schon mal immer, sorry, ich mag Vinyldächer, also manche mögen das ja gar nicht, ich mochte Vinyldächer immer, egal auf welchem Auto, ich finde es einfach schön. Und dann innen dieses, ist es Connolly-Leder? Ich würde sagen, ja, war doch immer Connolly-Leder. In beige. Und wenn man seine Nase da reinhält, merkt man auch, der riecht wie ein gutes, frisch geputztes Paar Schuhe.
Ja.
Ja, weißt du so. Und dann, wenn du dir das Holz da drin anguckst, dann denkst du, okay, da sind sie richtig eskaliert. Weil das ist wirklich, also. Sorry, das sind keine Laubsägearbeiten.
Nee, darin. Von das der ist Verarbeitung, heftig, wenn du diese Türverkleidung oben anguckst, ja, die so um die Ecke geht, ja, wenn du kannst mit der Hand drüber streichen, wo du willst, es ist einfach ein samtweicher Übergang und du siehst aber, dass es aus drei
verschiedenen Hölzern,
genau, Paneelen zusammengesetzt,
genau, ist. Ne?
Also Wahnsinn, also der Aufwand, das gebaut zu haben, war immens damals, so wie heute,
ja,
auch,
ja,
alles,
ja,
Handarbeiter.
Ja, ja, genau, genau.
Das ist schon ein krasses Auto.
Genau. Wobei man sagen muss, so ein Auto, das habe ich vorhin noch so gedacht, ne? Derjenige, der so ein Auto kauft, deshalb, ich wollte dich jetzt nicht so ganz konkret fragen, aber das muss alles passen. Also so ein Auto holst du nicht aus der Reihenhaussiedlung, aus der Garage, weißt du, was ich meine?
Der den gekauft hat, kommt, ist, wie soll man das sagen, beschäftigt sich mit Luxusuhren und Schmuck.
Siehst du? So, genau. Und da kannst du nämlich, ja, das passt
übrigens,
alles.
Der passt dann schon. Der gleiche Käufer hat übrigens vor anderthalb Jahren oder vor knapp zwei Jahren bei mir ein Jaguar XJS Cabriolet gekauft, ein schwarzes.
Ach, ja, okay.
Ja. Ja. Und ja, also konnte ich nicht einschätzen, den Shadow. Wie verkauft sich das? Zack, ist er weg.
War bei mir genauso, konnte ich auch nicht einschätzen. Da war bei mir auch wirklich, deshalb war ich sehr interessiert und als ich gesehen habe, dass er schon verkauft ist, ja. Ich habe auch keinerlei Preiseinschätzung. Ne? Ich, bei anderen Sachen
fragst du mich
ja manchmal. Bei
Preiseinschätzung ist schwierig. Es gibt, also der jetzige Besitzer hat den jetzt über 11 Jahre gehabt. Der hat ordentlich investiert. Der Wagen ist hier in Hamburg nur bei Aston Service im Service gewesen. Mhm. Da funktioniert auch wirklich alles. Da war der letzte Woche noch mal zu einem kleinen Check plus Ölwechsel.
Okay, okay.
Dass auch wirklich alles top ist.
Okay.
Der war bei Alex beim TÜV.
Okay.
So, also es ist wirklich alles so, wie es sein soll. Die werden auch gerne für Mitte 30 bis Ende 30 angeboten, das verkauft sich dann aber nicht. So, und der Besitzer hatte von vornherein gesagt, wir müssen mit dem VK unter 30 bleiben. Da hat das gar nichts damit zu tun, was er da investiert hat in den Jahren. Er hat das Vinyldach zum Beispiel neu machen lassen und noch so ein paar Kleinigkeiten, plus er hat die ganze Federung überholen lassen auch mit den Kugeln. Und insgesamt hat er in 11 Jahren erst 20.000 Kilometer gefahren in 11 Jahren mit dem Auto.
Okay, gute Laufleistung.
Ja, hat aber auch zwischen 35.000 und 40.000 Euro reingesteckt. Nur er, was er reingesteckt hat, ohne Kauf vom Fahrzeug.
Ja. So. Ja, ja, siehst du.
Und jetzt, ja, ist halt, ja, jetzt ist auf dem Stand so, ne?
Ja.
Also das hat auch mit dem Kaufpreis da nichts zu tun. So.
Nee.
Weil ganz ernsthaft, wenn du überlegst, was du da für 29.000 Euro für ein Auto bekommst, hier der 65er Käfer kostet auch 20.000.
Ja.
Weißt du, ich meine?
Ja, 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 ich
und
weiß, was du meinst.
Wenn du dann die Qualität und Komplexität dieses Rolls-Royce siehst, dann ist es eigentlich total günstig.
Ja. Ne? Wichtig ist tatsächlich, also um das ein letztes Mal zu sagen, wichtig ist, dass man so ein Auto jetzt halt fährt, dass man den immer bewegt. Ja. Und ich finde diese Laufleistung, die du eben gesandt hast, in 10 Jahren 20.000 Kilometer, das ist eine der guten, ich sag mal vielleicht am unteren Rand, aber optimalen Laufleistungen für einen Klassiker, sodass er halt immer bewegt wird.
Ja,
so.
Gut, der Besitzer hat mehrere Klassiker, sodass mich das wundert, dass er schon so viel gefahren ist.
Ja, ja, aber gut, das ist ja, spricht
benutzt,
ja für das Auto.
Er hat auch zu mir gesagt, war nochmal die frei, ich habe nochmal ganz platt gefragt, würden Sie denn damit überall hinfahren mit dem Auto? Das hat er gesagt, man kannst du überall hinfahren. Also der will da nicht im Stich lassen.
Ja. Ne? Ja, kannst auch überall gleich ganz gut vorfahren, ne? Also so.
Ja, und ich finde.
Am E-Tab in Paris.
Nee, ich finde, da er ja in diesen Brauntönen ist, und so diese Wirkung von ihm ist.
Ja, nicht ganz so hart, ne?
Nee, genau. Die ist nicht so, als wenn er jetzt irgendwie dunkelblau oder schwarz wäre, sondern er hat so ein, er ist sozialverträglicher.
Ja, dadurch. Das hängt mit dieser klassischen Farbkombination, ja, finde ich, zusammen, weil er wirkt halt nicht wie so ein, guck mal hier, ich habe einen Rolls Royce, sondern er sieht halt wirklich aus
übrigens
wie ein Klassiker.
Geiler Fun Fact, den ich gar nicht kannte, das hat der Besitzer mir erzählt, dass das Auto wurde mal in Österreich ausgeliefert, hat aber einen Engländer in Österreich gekauft. Der hat das Auto mit nach England wiedergenommen, 81. Und dann wurde er in England verkauft, in Südengland. Und in Südengland fährt man gerne mal auch, wenn man sich so ein Auto kauft, einen Linkslenker, weil damit zeigt man auf subtile Weise, man hat ein Haus an der Côte d'Azur oder in der Bretagne, also auf dem Kontinent, und hat deshalb einen linksgelenkten Rolls-Royce. Ohne dass man das ausspricht, zeigt man damit die Verbundenheit zum kontinentalen Leben sozusagen.
Ja, also ganz ähnlich wie in Japan.
Ja gut, nur dass du, wenn du in Tokio mit dem Linkslenker rumfährst, kein Haus an der Côte d'Azur hast.
Was? Ja, okay, das ist jetzt der Unterschied, aber die Verbindung zum Westen ist.
Ja, in Japan ging es darum, um zu zeigen, ich kann mir es halt leisten, so rumzufahren. Aber hier ist der Engländer zeigt so ganz subtil damit, oh, er hat sicher ein Haus in der Côte d'Azur, so hat er einen linksgelenkten Rolls-Royce. Ne? Ganz geil. Und der ist dann gestorben, der Mann, 2016, und hat das Auto seiner Schule vermacht.
Ja, geil.
Und die Schule hat gesagt, was sollen wir denn damit? Hat es zu einem Händler gestellt und da trafen die Welten aufeinander.
Schulbus.
Und dann ist das Auto nach Deutschland gekommen wieder. Ja.
Ja.
Geile Story.
Ist so.
Ja, und die Unterlagen.
Ich dachte ja.
Also Bordmappe, Scheck, jetzt ist alles komplett lückenlos. Und der hat die Wartungsrechnungen gehen bis in die Anfang 70er Jahre zurück, die dabei sind. Also der hat auch über 50 Jahren auch Rechnungen. Und du siehst, der wurde immer benutzt. Nicht so viel, aber er wurde immer gefahren und gewartet. Immer, immer, immer.
Okay.
Der Wagen hat nie irgendwo rumgestanden, hatte einen Wartungsstau oder sowas. Ne?
Ja, Morten hat den halt immer gut gepflegt, nachdem er die drei Fragezeichen zu ihren Fällen damit gefahren ist.
Ist das so?
Weißt du Bescheid?
Aber die drei Fragezeichen spielen in Amerika, oder nicht?
Die spielen in Kalifornien tatsächlich, ja. In Rocky Beach.
Ja.
In einem Rocky Beach, was es gar nicht gibt.
Was hat es mit dem Rolls-Royce zu tun?
Weil die haben tatsächlich, die haben tatsächlich einen goldenen Rolls-Royce. Und da gibt es diverse Stories dazu, warum sie den hatten.
Ah, okay.
Also, sie wurden damit von Morten rotiert quasi. Ja, sie hatten das mal in einem Preisausschreiben gewonnen, ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, wurde ihnen von einem ehemaligen Klienten zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce im Preisausschreiben gewonnen.
Ja, nicht den ganzen Wagen, sondern nur die Fahrdienste mit
inklusive Morten. Ach so, die Fahrdienste. Ich dachte, ich habe das Auto im Preisausschreiben gewonnen.
Aber wo wir bei subtiler Art und Weise sind, die du gerade erzählt hast. Ne? Viele von euch Hörern werden wahrscheinlich auch Abonnenten sein von irgendwelchen Autozeitungen. Viele davon werden auch Abonnenten sein von Motorpresse in Stuttgart. Also sprich von Automotorsport oder von der Motorclassic etc. Ich war doch sehr verwundert, ehrlich gesagt, als Abonnent habe ich einen Beileger gehabt, auf dem steht Folgendes. Eine wichtige Bitte an unsere Abonnenten und Abonnentinnen. Nein, andersrum. Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Zeitschrift so regelmäßig lesen. Die Redaktion arbeitet jeden Tag mit viel Leidenschaft und Beharrlichkeit, um Ihnen immer wieder ein tolles neues Heft anbieten zu können. Stimmt, deshalb abonniere ich das. Falls wir Ihnen aufgrund unvorhersehbarer Umstände, insbesondere wenn unsere Druckereien aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Gas einen Produktionsstopp haben, die gedruckte Ausgabe nicht wie geplant liefern können, möchten wir Sie gerne schnellstmöglich per E-Mail informieren. In einem solchen Fall teilen wir Ihnen per E-Mail auch mit, wie Sie bequem auf die digitale Version des Heftes zugreifen können. Ganz ehrlich? Leute, auf subtile Art und Weise eine E-Mail-Adresse haben zu wollen, ich finde es vollkommen okay, meine E-Mail-Adresse der Motorklassik, der Automotorsport oder wem auch immer zur Verfügung zu stellen, überhaupt gar kein Problem. Aber muss da tatsächlich drinstehen, insbesondere wenn unsere Druckereien aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Gas einen Produktionsstopp haben? Also ganz ehrlich, wenn es soweit ist, dass die Druckereien aufgrund des einen Produktionsstopp haben aufgrund von Nichtverfügbarkeit von Gas, ne, dann ist, glaube ich, das Letzte, was ich vermisse, meine Motorklassik. Sorry, Leute, ich mag die gerne, ich lese die gerne. Alles super, aber ich hätte es ehrlich gesagt, nicht so in den Vordergrund gehoben, Jens. Was sagst du dazu? Muss das da stehen?
Nee, ich finde es auch befremdlich.
Also, strange, oder? Naja. Also, Leute, besinnt euch auf das, was ihr könnt. Wir geben euch auch so gerne unsere E-Mail-Adressen, weil wir lesen euch ja alle und sind froh, dass es euch gibt. Und ich habe hier ja die Automotorsport mit dem das beste Coupé der Welt, habe ich ja vorhin was draus vorgelesen, aus 81. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Jens, Mal gucken, wie du sie beantworten würdest. Wann ist der richtige Zeitpunkt, einen Future Classic zu kaufen? Wie alt ist der dann ungefähr?
Es gibt kein Alter. Future Classic kann auch ein Neuwagen sein. Das ist eine Definition. Also ich sage ja auch hier, ich handle ja nicht mit Oldtimern, sondern ich handle mit Youngtimern, Klassikern und Sportwagen. So, das ist meine Definition. Und ein Klassiker, BMW Z8
war schon zwei Tage alt, ein Klassiker. Ja,
ja, natürlich. Ja, klar. Siehst du denn, also die Autos haben bestimmte Attribute, die sie zum Klassiker machen und wo auch klar ist, dass wenn man die pflegt und dass sie zu einem Oldtimer werden sozusagen. Also die haben alle Gene in sich so von vornherein schon. Das ist relativ selten. Es ist auch schwer, das zu definieren. Das ist ja, jeder hat ja einen anderen Geschmack oder auch eine andere Idee von der Sache. Deshalb, manchmal ist es vielleicht ein bisschen anmaßend, dann, dass man das. Aber ich finde zum Beispiel, wenn ich den ersten Testbericht vom Toyota GT86 gelesen habe, habe ich gesagt, ja, ist ein Klassiker. Leichtes, kleines Coupé, Heckantrieb, Preis, so. Das ist so ein Auto.
Auch eine Renault Alpine, ne? Ganz ehrlich.
Die neue Alpine.
Die neue Alpine.
Das sind so Autos, die haben alle Attribute, die ein Klassiker halt hat.
Ja.
So, und da passt das dann sofort. Da sagst du, okay, das ist es, das wird ein Klassiker. Und dann gibt es halt Autos, die kommen auf den Markt, da weißt du ganz genau, wird nichts.
Ja, jetzt würde ich natürlich unseren Hörern gerne mal einen Tipp geben, wenn es darum geht. Es gibt ja, man beobachtet ja bestimmte Dinge, die immer wieder gleich sind. Also mal ein Beispiel, es gibt ein Auto, bei dem sagt man, das wird ein Future Classic sein können, wie zum Beispiel ein CLS. Und wenn man dann aber jetzt guckt, merkt man, oh, der richtige Zeitpunkt, um die Autos zu kaufen, also der richtige ist jetzt immer noch der schnellste, den man wählen kann, wenn man keinen hat. Aber der richtige Zeitpunkt wäre eigentlich vor ein paar Jahren gewesen, weil sie kamen da noch aus erster oder zweiter Hand, waren viel bezahlbarer als heute, weil auch diese Autos sind tatsächlich teurer geworden jetzt. Und deshalb versuche ich so ein bisschen herauszufinden, ist es bei 10 Jahren, ist es bei 15 Jahren? Das kann man natürlich nicht sagen.
Kann man nicht sagen,
extrem abhängig von vielen Dingen.
Also ich bin ja auch kein Freund davon, danach ein Auto auszuwählen, sondern man muss sich das kaufen, worauf man richtig Bock hat. Ja? Und was man selber richtig gut findet und wo man sagt, das ist mein Auto. Und da gibt es dann keinen Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist, wenn das Portemonnaie passt.
Wenn das Portemonnaie passt, ja, da hast du recht.
Also, so. Und ob das dann Klassiker wird oder nicht, ist doch scheißegal.
Das stimmt, wenn man auf das Auto in dem Moment, hast du recht, ja, da hast du recht. Aber viele
man
wollen natürlich Potenzial, ne? Also die wollen natürlich ein Auto kaufen, was nicht weniger wert
wird. Ja, aber da kannst du ja ewig drüber diskutieren, was hat Potenzial, was wird weniger wert, was nicht, das weiß doch kein Mensch.
Ja, ein bisschen kann man
Ein bisschen, also wir können das.
Ja, aber klar, nee,
aber ich glaube nicht, dass das einfach jeder kann, Punkt aus Ende.
Ja.
Dafür musst du halt eine umfassende Marktübersicht haben über die letzten Jahre, so auch im Kopf. Und so sagen, oh, was ist denn was geworden, was nicht, wo geht der Weg hin? Gutes Beispiel, ein Future Classic ist garantiert Fiat Barchetta.
Klar.
Jetzt steht hier eine Barchetta im Spitzenzustand, komplett im Erstlack, kein Schwamm.
Und trotzdem schwierig.
Ja, so.
Genau.
Ich verstehe nicht, warum es keiner kauft. Ja, so. Ja, weil es keiner will. Und wenn es keiner will, dann ist es halt so. Ja. Es gibt auch Autos, die werden Klassiker, die will kein Mensch, wie ein Fiat Multipla. Die sind ein Klassiker, die stehen schon im Museum und, ja. Will keine Sau haben, so ein Auto. Ja, ich schon.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist tatsächlich nicht so. Ich glaube, es gibt glaube ich, mittlerweile viel mehr Menschen, die eine Fiat Multipla-Suche am Start haben und die immer wieder gucken, aber es gibt kaum gute, weil das sind halt Autos gewesen, die aufgebraucht worden sind. Und ich habe jetzt hier, weil das ist immer für mich so ein schöner Indikator, deshalb kaufe ich mir die gerne, ich habe jetzt hier den Autokatalog liegen von 2007. So, da sind wir also jetzt 15 Jahre her.
Ja.
Da gibt es dann ja so ein paar Autos, bei denen ich sage, so ein VW Eos zum Beispiel, ist das so ein Schnee von gestern, ne?
Das wird doch nichts. So eine Scheißkarre.
Ich fand die Form immer nicht schlecht, ne?
Also, nee, das sind so die Autos. Ich habe heute Morgen mit Hadi war lange hier, wir haben uns lange über Autos unterhalten. Und heute sagt er, das Audi-Treffen an der Oldtimer-Tankstelle. Da geht er nochmal hin, da habe ich gesagt, boah, das interessiert mich gar nicht. Sagt er, ja, aber so ein Audi 80 GTE, und das sind so Autos auf jeden Fall wie VW Eos, eventuell ein bisschen cool, aber nicht sexy.
Ja, weißt du, das sind so Autos, wo du dann sagst,
boah, ne? So.
Ja. Ja, naja, wenigstens hat man noch ein Bild vor Augen, wenn man Eos hört. Ne? Wenn ich hier zum Beispiel daneben sehe, Opel Astra Twin Top, dann sage ich, was war das nochmal? Ja. Ne? So, wie sah das denn nochmal aus? Ja. Und deshalb, hier drauf ist dann noch der CL, also der damals der erste, in Anführungsstrichen, nicht der erste CL, kann man gar nicht sagen, also das Coupé CL von 2007. Das ist optisch, kann man schon sagen, das wird mit Sicherheit ein Klassiker. Ich meine, das ist ein großes S-Klasse-Coupé. Aber der hat es tatsächlich auch noch schwer, so irgendwie. Weil das auch ein Auto ist, bei dem durchaus der Kaufpreis sofort nochmal in Investitionen investiert werden muss.
Ja, und ne? Wo du auch wenige, wie soll ich sagen, ein klassisches Auto hat auch so klassische Attribute wie eine besondere Farbgebung, einen Innenraum und so weiter.
Ja. Fällt dir da keine ein? Nee, sind alle schwarz.
Schwarz-schwarz.
Ja, sind alle schwarz. Ja.
So, sind alle schwarz.
Hast du recht. Das heißt,
puh. Und jetzt vielleicht unter sind 50% haben AMG-Spoiler.
Das
fällt mir. Jetzt, hast du stell recht. Dir mal vor, es gäbe einen CL500, in Wasserblau-Metallic mit dunkelblauem Leder oder so. Mhm. Den musst du finden.
Ja, genau.
Das ist der Klassiker.
Genau.
Der ist.
Ja, ich bin jetzt schon verwundert. Ich habe ja seit Jahren, weil ich ja einen hatte, eine Suche laufen für so ein C63T-Modell. Die sind übrigens auch echt teurer geworden. Aber ich wollte damals immer, und wenn ich mir jetzt einen kaufen würde, würde ich es wieder so versuchen, ich wollte immer einen silbernen haben, weil ich das irgendwie Silber-AMG-Farbe passte irgendwie. Es tauchen keine silbernen auf. Also es sind fast alle sind schwarz, dann sind mal weiße dabei, wo ich sage, so richtig gut finde ich das Weiß dann auch nicht bei dem Auto. Und ein silberner. Wo sind sie auf einmal? Also es ist tatsächlich so, es tauchen keine auf. Die waren nämlich seltener und das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Bei vielen Autos läuft das so über diese Individualität, weil in schwarz-schwarz sind die dann irgendwie, wie auch häufig bei den SL, das ist echt so eine Tristesse. Der End, ja, so das war wirklich nach diesem harten und ja noch nie so dagewesenen Silber Dominanz, ja? Es war ja eine Dominanz an Silber, die hat es nur einmal gegeben und auch, ich glaube, es hat nie eine Dominanz einer Farbe überhaupt gegeben, jemals wieder, wie es bei Silber der Fall war. Und danach war Silber auf einmal out, obwohl Silber bei einem Mercedes ja nie schlecht aussieht. Und du hast recht, ganz, ganz viele haben dann mal auf die sichere Art und Weise auch durch Schwarz ersetzt. Was sich bei einem Auto immer wieder, also mich nervt Schwarz förmlich, weil das Auto ist genau einmal sauber, nämlich dann, wenn ich aus der Waschanlage rausfahre. Und danach ist er wieder schmutzig. Finde ich total schade. Ja.
Ah, hier ist aber auch ein Klassiker abgebildet.
Na?
Der Alfa Romeo Brera.
Stimmt. Hier
als Cabriolet.
Stimmt. Stimmt. Der sieht richtig massiv gut aus.
Das Brera Coupé ist, sieht aus wie eine Studie, die sie gebaut haben.
Tolle Frontleuchten, tolle Heckleuchten.
Nee, auch das richtig Heck, schön. Die ganze Form.
Ja.
Das ist ein Future Classic.
Ich habe überhaupt nicht mehr drauf, dass es einen Brera Spider überhaupt gab.
Ja, gab beides.
Mhm. Unglaublich.
Das ist Future Classic.
Ja. Und hier ist auch der R8 abgebildet, über den ich gesprochen habe.
Ja.
Bei dem ist aber auch tatsächlich so, also ich beobachte, dass es so ist, die haben ihren Bodensatz an Preis schon lange erreicht gehabt und sind auch nur noch teurer geworden dann. Also weil...
Bis zu 49.000 kostet
es. Ja, genau. So. Genau. Die waren aber schon mal billiger. Also die ging schon mal, ja. Die ging schon mal in bestimmten Jahren, ging die schon mal deutlich unter 40.
Okay.
Ja, und sowas fand ich dann schon interessant. Also ich glaube, wichtig ist tatsächlich, bei 15 Jahre alten Autos fängt es halt schon an, dass die Autos unter Umständen teurer werden. Und ja, man muss halt eine Einschätzung dafür haben. Und du hast halt vollkommen recht, bei dem einen Auto ist das wirklich sexy und bei dem anderen Auto ist es so, dass man gerade noch weiß, wie der ausgesehen hat, vielleicht schon gar nicht mehr. Ne?
Ja,
Exoten und Raritäten. Antas V8 GT. Hat es ein Auto überhaupt gegeben? Ist hier noch drauf, guck mal.
Wahrscheinlich irgendwelche, die haben doch diese Seiten mit diesen ganzen Kit-Cars
und diesen ganzen
Kleinserienhersteller.
Ja, genau.
Wo gab es 5 bis 10 Stück Hersteller, pleite, Bank abgesprungen, so.
Ja, genau. Wie wir jetzt ja auch immer wieder erleben.
Ach so, ne? Hier, weil es Chrysler Crossfire war auch gerade, oder?
Ja.
Auch ein Klassiker.
Ja. Ja. Ja, witzigerweise auch das Einzige, was da ein Klassiker ist bei Chrysler. Wobei so ein 300C, wenn das nicht verbastelt ist, das Auto, im Originalzustand, dann vielleicht auch so eine Farbe wie hier, ist ein Gold abgebildet, ne? Mit normalen Felgen und so, die sind ja eigentlich immer nur verbastelt worden.
Zu lange gebaut.
Ja. Stimmt, und dann nochmal bei Lancia aufgebraucht, ne?
Nee, umgekehrt, das war ganz schlimm. Der hieß Lancia Thema zum
Schluss, ne? Ja.
Boah, wie übel.
Ja.
Echt übel.
Das ist echt übel, ne?
Richtig übel.
Ja.
Richtiger Scheiß.
Ja, das ist dann wirklich
und da gab es den
keinerlei.
Nee, dann gab es ja auch noch dieses Chrysler Cabriolet, ich weiß gar nicht, wie der heißt, als Flavia.
Oh Gott.
Da stand dann Lancia Flavia drauf, wo du sagst.
Wo du sagst, alles klar, danke.
Das sind reihenweise
Langisti. Marke jetzt.
Mh. Ja, reihenweise Langisti mit Herzinfarkt umgefallen. Es sind tierisch viele Altbauwohnungen in Rom frei geworden.
Ernsthaft, ey. Ja, das waren echt katastrophale Autos. Der Chrysler ist sowieso.
Also nicht vom Marketing her auch vollkommen daneben.
Ja, das war schlimm.
Vollkommen daneben.
Das war schlimm. Das
Markt kaputt gemacht.
Der einzige Chrysler, den ich heute tatsächlich auch so gerade so, auch 80er, 90er noch so ganz interessant fand, weil er ein Alleinstellungsmerkmal hatte, sind tatsächlich die Voyager, die ersten.
Ja, ist ganz lustig.
Ne?
Weil, aber das ist übrigens auch Alleinstellungsmerkmal ganz cool, der Crossfire wurde in Deutschland gebaut, ne? Das
ist ein deutsches Auto. Ja, Karmann, ne?
Bei Karmann gebaut worden.
Ja.
Das finde ich geil.
Ja.
Nee, finde ich gut. Crossfire finde ich gut. Hat mir immer gefallen.
Fährt sich halt auch genial, weil ist halt ein SLK und sie haben halt nur große Motoren.
Ja.
Genau, steifer, nur große Motoren, dann diese interessante Radreifenkombination, also hinten kleiner, hinten größer als vorne.
Ja.
Also größte Zollzahl, ich glaube 18, 19 Zoll oder was war das?
Ich meine ja.
Ja. Genau. Und und dann eben, wenn man sich das anguckt, auf den zweiten Blick sieht man halt, es ist alles gleich angeordnet wie beim Mercedes. Also hinter den Kulissen ist halt alles Mercedes-Teile.
Ja, davor ja auch schön, ist nur Silber angemalt
genau.
Alles.
Genau.
Auch das Radio ist einfach nur alles in Silber, ist aber eigentlich ein Mercedes-Radio.
So ist es. Genau. So ist es. Und dann cooles eben Auto. Diese tollen Motoren. Und es gab ihn eben auch in der SRT-Variante. Und dann hatte er die Technik von dem 3,2 Liter Kompressormotor.
Genau.
354
PS.
Ja, und sorry, ich bin dieses Auto damals gefahren und das ist auch heute noch richtig funny. Ja. Also das Ding dreht schon ganz schön übel mit Kompressor und V6. Und das sind halt auch so Geschichten, sowas ist echt interessant.
Ja.
Also wirklich interessant. Ja. Und die sind auch immer noch, wenn ich mich nicht irre, ich habe jetzt natürlich nicht tagesaktuell reingeguckt, aber absolut bezahlbar, gerade für dieses Thema Motorleistung. Und da sind halt SLKs, also AMG-SLK zum Beispiel, sind teuer geworden. Also auch da, ne?
Bei mir steht immer zu Hause um die Ecke in SLK, den ich mir schon so oft angucke. Ich glaube, der hat ein Kennzeichen, ist glaube ich Wuppertal oder so, keine Ahnung, der steht da immer. Und ganz früher, der hat einen Spoilersatz, ganz, ganz dezent, ganz schlichten Frontspoiler und Felgen von, ich glaube, es ist Carlsson.
Sag mir mal, welche Farbe der hat.
Silber.
Ist der Silber? Weißt du, warum der den Spoilersatz hat? Da haben sich ja viele früher drüber aufgeregt. Der erste SLK war ja nicht durchlackiert, sondern der hatte unten eine schwarze, also an der Frontschürze und Heckschürze war alles schwarz, die Seitenschweller waren schwarz. Da haben viele gesagt, sag mal, was baut ihr denn da für ein Auto? Weil es das auch für Geld und gute Worte bei Mercedes nicht gab.
Ja.
Und das war natürlich für
Tuner. Ja, aber der ist hier komplett, vielleicht ist er auch getuned, ich weiß, er hat auch einen leicht anderen Auspuff.
Ja, das war aber damals tatsächlich so, genau.
Und dann hat er diese Carlsson-Felgen. Carlsson war ja ein Mercedes-Tuner.
Genau.
Ist übrigens eigentlich, Carlsson ist die Nebenmarke von Hartke und Hartke ist eigentlich BMW-Tuner und hat angefangen, Mercedes unter dem Namen Carlsson zu tunen auch.
Richtig.
Und
es gab ja auch ganz kurz davor gab es ganz kurz, bevor sie logischerweise einen eigenen Namen draus gemacht haben, weil Hartke ja BMW war, es gab aber auch Hartke Mercedes.
Das weiß ich nicht.
Ja, gab's.
Und auf jeden Fall ist Tuning der Wagen dafür auch handgeschaltet. Das ist keine Automatik.
Ja, ja.
Also das ist ein richtig sportlicher, der sieht richtig gepflegt aus, richtig gut, hat auch keine Pickel an den ganzen so, wo er sonst so Pickel hat, so ein SLK, steht immer draußen und hat, ich glaube, es ist ein Wuppertaler Kennzeichen, steht mal in der Belle-Alliance-Straße, immer wenn ich mit dem Hund morgens eine Runde gehe, sehe ich den und ich wollte schon ein paar Mal Zettel dran machen, der gefällt mir richtig gut, weil der so, auch ein SLK ist ein Future Classic und der hat so eine schlichte, sportliche Eleganz mit diesem, die Spoiler sind nicht groß, sind nicht aufdringlich,
die sind fein. Im Grunde nur
Ergänzung. Die Felgen sehen sehr gut aus auf dem Auto
und
dann mit dem Handschalter und dem Sportauspuff, ich glaube, das hat was. Und ja, vielleicht hat der Kompressor eine andere Übersetzung, 10 PS mehr, man weiß es nicht.
Ja, geht ja sogar noch einiges mehr, also, aber das ist genau das, wenn du so ein Auto mal fährst, wirst du dich auch wundern, das war mega sportlich, das Auto. Ja, also für Mercedes-Verhältnisse war das echt uiuiui.
Echt schön, auch.
Ja.
Es gibt so viele Future Classics.
Ja, ich finde es halt auch interessant, so ein Auto im Alltag zu fahren. Ne?
Ja.
Also, weil
oder ein Fiat Maria Weekend.
Oder ein Palio Weekend.
Nee. Was ziemlich cool aussieht, ist ein Tempra Weekend. Weil der hinten...
Ja, der hatte, halt, stimmt, so ein dieses, aufgesetztes
Heck. Wie so ein aufgesetztes Heck. Heck, das ist irgendwie ziemlich cool.
Ja, das ist auch aufgesetzt.
Das ist ja im Endeffekt ein in die Länge gezogener Fiat Tipo, dem man nochmal ein Heck dran geklatscht hat, so auf Deutsch gesagt. Ne?
Ja.
Und wie hieß nochmal dieser, der hieß, glaube ich, Bravo und Brava gab es ja noch, die Nachfolger.
Der mit diesen drei Heckleuchten, die so integriert genau. waren in die Karosserie.
Und den Bravo, den Dreitürer, den gab es auch mit dem 2,4 Liter Fünfzylinder aus dem Lancia Kappa.
Stimmt, der war auch richtig geil. Hat er knapp 200 PS gehabt, so ein Ding, ne? 190 oder so. Oder 170. 170
PS. 170. Solche Autos findest du nicht. Und das sind Klassiker.
Ja.
Das ist so ein Fünfzylinder Fiat Bravo im Topzustand.
Ja.
Den finden wir.
Ja.
Stimmt. Oder such mal, es gab mal vom Punto gab es mal eine Sondersitz, es gab mal ein Punto Sporting auch. Unterhalb des Turbos und den gab es auch in leuchtendem Gelb, da stand ein Sporting hinten drauf. Das sind so diese, wo du sagst, boah, bei mir steht um die Ecke ja auch immer, den habe ich schon mal gepostet, ein Citroen Visa Leader. Leader war so eine Sondermodell, aber eine günstigere Variante eigentlich mit so angefangen. Ja. Ich glaube, der putzt den jeden Tag, der Wagen steht nur draußen, ernsthaft? Sieht immer aus wie neu.
Da musst du mal drauf achten, ich glaube, hat der nicht nur drei Radbolzen?
Ja, natürlich.
Klar. Yeah. Das ist auch so ein Auto.
Es gibt so viele Autos, wenn man sich so ein bisschen mit den Marken beschäftigt, und mit, die müssen halt was Besonderes haben. Und dann wird es ein Future Classic. Wie, wer kommt da drauf, dass in so einem kleinen vierten Fünfzylinder-Motor drin ist?
Ja, richtig. Richtig, ja. Ja, stimmt. Also sind dann ja.
Aber es ist
der richtige Zeitpunkt ist eigentlich der, wenn so Erst- oder Zweitbesitzer so ein Auto auch abgeben. Ne? Ja. Und ich glaube, dadurch, dass jetzt in den letzten, ich sag mal, Jahrzehnten so viele Säue durchs Dorf getrieben worden mit erstens Abwrackprämie, da haben viele Autos dran geglaubt. Zweitens dann bei diesem Thema, wobei das ja eh nicht so deins ist, dass viele ihre Diesel abgegeben haben, also unter Umständen auch gut laufende Diesel. Und jetzt das Thema Elektromobilität, bei dem ich ihm Jens vorhin eins erzählt habe. Es geht ja ein Stück weit auf diese Taktik, beziehungsweise auch diese, ja, wie nennen wir es mal, diese Politik. Es kommen ja viele ältere Menschen, die im Moment Elektrofahrzeuge kaufen, die für sich selber merken, dass natürlich mit einer Wallbox in der Garage und im Einfamilienhaus und der Tatsache, dass sie sowieso nur noch 6000 Kilometer pro Jahr fahren, sich das besser anfühlt, ein elektrisches Auto zu fahren. Achtung, bitte nicht die Diskussion, weil die würden wir ja auch mitführen. Natürlich muss man sich die Frage stellen, ob das nachhaltig ist, ein wahrscheinlich gut laufendes Auto, was man hat, dagegen nochmal zu tauschen, wenn man vielleicht selber nur noch eine Restlaufzeit hat.
Ja, aber wir reden hier nur von Leuten, wir reden hier nur von wohlhabenden Menschen.
Ja, genau.
Der Durchschnittsbürger hat kein Einfamilienhaus, kann sich eine Wallbox an die Dings nageln. Korrekt. Der Durchschnittsbürger hat eine Mietwohnung.
Korrekt.
Und der hat...
In Deutschland, ja.
Und der wohnt in einem Mietshaus. Und in diesem Kack-Mietshaus gibt es unten keine Ladestation für 30, 40 Elektroautos.
Ja, das ist so.
Das ist Quatsch. Das ist ja das, worum es mir geht. Hm. Natürlich ist es sinnvoll, dass ein älteres Ehepaar ein Auto ersetzt. Vielleicht war das Alte auch kaputt. Und dann kaufen
Im sich, besten Fall wäre das so, ja.
Ja, genau. Und kaufen sich, weiß ich, wie heißt der?
EQR oder EQB.
Ja, genau, so ein EQB. Und butschern hiermit elektrisch durch die Stadt. Alles super. Und laden den zu Hause. Finde ich alles gut, das Auto funktioniert, das fährt schön, alles wunderbar, aber für den Normalverbraucher ist doch Bullshit, der wird von der Individualität oder von der individuellen Mobilität abgeschnitten.
Ja, ja, genau.
Das ist so.
Ja, ja, da hast du recht.
Das System schneidet den normal verdienenden Menschen von der Mobilität ab.
Ja, schneidet in einem oberen Bereich ab
vor allem. Im oberen Bereich.
Also, das ist das Schlimme.
Und das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich finde das totale Scheiße.
Ja. Ne? Ja, ja, klar, weil es natürlich dem Automobil an sich nicht gut tut unterm Strich. Ne? Aber ich glaube, das ist auch klar, weil das ist etwas, was wir ja nun auch spüren. Das ist irgendwie diese fetten Jahre oder diese Jahre sind halt vorbei. Ne? Und es versucht im Grunde jeder Automobilhersteller natürlich seine Fahrzeuge so zu positionieren, dass sie nicht nur im Markt ankommen, sondern dass sie eben auch als, ich sag mal, Mobilität weiterhin akzeptiert werden. Also, dass eben diese, in Anführungsstrichen, langen Neidkratzer ausbleiben. Die wirst du wahrscheinlich auch im Elektrofahrzeug irgendwann genauso haben.
Ja,
weißt, ich meine?
Am Statussymbol.
Am Statussymbol, ja, wer weiß. Ja. Also, es ist ein ewiges Thema. Ich finde es sehr interessant, weil ich auch merke, dass unsere Hörer dazu so ein ganz ambivalentes Verhältnis haben und ich auch weiß, dass viele unserer Hörer auch privat elektrisch fahren.
Du hatte auch auf Facebook hat einer geschrieben, ist schon eine super Kombi, wenn man ein Auto mit einem E-Kennzeichen und einem H-Kennzeichen in der Garage steht.
Ja.
Ja, Aber du musst erstmal ein Haus mit einer eigenen Garage haben. So weit musst du erstmal gebracht haben.
Ja,
das
sind
hier Luxusprobleme. Mir ist auch klar, dass ich handle hier auch nur mit Sachen, die kein Mensch braucht. Das sind hier Luxusartikel.
Ich leider auch. Ich handle auch nur mit Sachen, die kein Mensch braucht.
Nee, also, aber es ist halt, na gut, das ist ein normaler Autohersteller gewesen bis jetzt. Hat sich gerade verabschiedet dieses Jahr. Aus dem Taxibetrieb, aus dem und so weiter. Das ist ein anderes Universum.
Luxury.
Aber natürlich muss sich keiner einen Oldtimer kaufen, um irgendwie, das ist ja Quatsch. Und bei mir kauft sich auch keiner einen Oldtimer, um den alltäglich zu benutzen. Die Leute kommen hier nicht hin. Sondern es ist alles nur Spiel, Sport, Spaß, Hobby, Geld ist da.
Ach ja, das ist ein schöner Übergang. Weißt du, was mir einfällt? Ich habe ja, das war ja so ein Traumkauf für meinen lieben Kumpel Patrick, ein Auto besorgt. Und zwar eine Heckflosse, große Heckflosse 230S. So. Letzte Woche.
Große Heckflosse ist 300, sorry.
Ist eine große Heckflosse, hat die großen Heckflossen.
300er hat einen längeren Radstand gehabt. Und mehr, die Heckflossen, die Größe der Heckflosse war immer gleich. Unterschied sind die Rückleuchten und die Front.
Genau.
Aber die Flossen sind
irgendwie. Und der 230, ja, ich weiß. Aber der 230 gilt als große Heckflosse.
Ja, ist der Nachfolger vom 220.
Genau. Und das war dann so, dass er den Wagen ja abgeholt hat und ich zu ihm gesagt habe, ich will unbedingt dabei sein, wenn wir die Felle runter machen, weil der Wagen hatte Felle, interessanterweise auch gekauft in Schneeferdingen. Ich habe ja schon mal davon gesprochen, in Schneeferdingen gab es, kann ich mich noch daran erinnern, an der Straße immer so ein Fellhändler, der Echt? Tatsächlich für alle, der hat dir für dein Auto die Dinger passend genäht. Also mega auch, ne? Und man muss halt sagen, also
ist für auf alle... Ist er gegangen, hat ein Schaf erschossen und hat dann so...
Lass uns mal bitte die romantischen Gedanken dabei erhalten. Yeah. Also faktisch war es halt so, dass das Blut ganz, ganz viele Jahre lang ja total aktuell war. Und man muss halt sagen, du wirst das wahrscheinlich bestätigen können, man sitzt einfach auf Schafsfell extrem gut. Also es ist halt sehr, sehr wohl.
Genau, also, es rutscht nicht.
Ja, das ist
total lebensgefährlich,
rutscht das.
Die Dinger, die rutschen.
Nein, die sind super. Ja, aber man sitzt tatsächlich wohltemperiert auf jeden Fall.
Wolle ist ja unglaublich. Klar. Wolle ist ja Temperaturausgleich. Man schwitzt nicht, man friert nicht.
Genau. So, und trotzdem ist es natürlich so, wenn man so ein Auto kauft und gerade wenn man auf den Bildern bei der Annonce auch nur diese Felle gesehen hat, dann ist es ja umso interessanter, was erwartet einen darunter. So. Und hier war es halt so, dass diese Felle auf dieses Auto irgendwann, als derjenige den gekauft hat, 87 oder so raufgekommen sind. Und darunter ist halt das MB-Tex, wie immer, weil MB-Tex ist halt immer gut erhalten.
Geht nie kaputt.
Genau.
Und immer weich.
Genau, und das kann auch. So. Und es ist in einem super Zustand. Und was mich gewundert hat, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder woran das liegt. Man sitzt in einer großen Heckflosse, wenn man sich, also man denkt, man fällt da auch so in so einen Sitz rein irgendwie.
Nö.
Nee, der ist relativ fest, der Sitz.
Jo.
Also der ist überhaupt nicht so...
Der ist nicht so wackelig wie von einem 126er.
Warum ist das so?
Weiß ich nicht.
So, also man sitzt da richtig gut drin. So. Also er hat mich am Sonntagmorgen kam er zu mir letzte Woche und dann haben wir die Felle daraus gemacht, mussten alles ein bisschen losschrauben, weil die sind ja dann so mit so Haken. Ja. Und man muss hinten, die Sitzbank ist ja verschraubt bei einer Heckflosse, hinten aus dem Kofferraum heraus zwei Schrauben. Und das haben wir alles gemacht und dann sieht das Auto ja schon erstmal ganz anders aus. Ne? Außerdem hast du da mal darunter geguckt und weißt, dass es darunter auch in Ordnung ist. So, das war schon mal schön. Dann habe ich zu ihm gesagt, so, pass auf, ich fahre zurück. Ne? Er wollte dann zu sich zurück. Ich fahre zurück, ich fahre eine Runde. So. Und dann bin ich damit gefahren. Das ist ein Schalter. Viergangschaltung. Four on the tree, könnte man sagen. Also Viergangschaltung am Lenkrad, genau. Und auch das, man groovt sich extrem schnell ein.
Ja.
So, das Gestänge ist irgendwann mal erneuert worden irgendwie. Das ist ja so ein relativ, keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert es sehr präzise. Also gar nicht so, dass man irgendwie, es ist viel präziser, also gefühlt ist die Lenkradschaltung viel präziser als dieser juckelige lange Hebel, den man in der Mittelkonsole hatte. Ganz blöd, ist so. Es fährt sich gut. So ein 230S hat eine mega Laufkultur. Gut, der hat ganz frisch eingestellte Vergaser. Das ist, glaube ich, immer ganz positiv bei so einem Auto. Der läuft gut, man hat nicht das Gefühl, dass er untermotorisiert ist. Das ist auch kein Rennwagen, aber das ist auch nicht die Charakteristik, aber der fährt echt gut.
Naja,
auch der fährt wirklich richtig gut.
Ja, 120 PS und 1,3 Tonnen Gewicht. Natürlich fährt das gut.
Das fährt sich gut.
Ja.
Und auch das Fahrwerk, Lenkung, also er hat auch kein Lenkspiel oder so,
Nein,
so wie man das erwartet.
Das ist die Heckflosse. Hä? Viele denken, eine Heckflosse wäre so eine Dschunke.
Ja,
setzt
genau.
Setzt sich rein wie so eine Ami-Kiste.
Richtig.
Null,
überhaupt nicht.
Deshalb ist ja auch, man darf ja immer die Heckflosse, guckt immer die Historie an. Wir gucken ja hier auf so ein Bild, da ist ja eine Heckflosse im Renntrim hinten, ja, eine Werksheckflosse.
Ja.
Und die Heckflosse hat alles an Rallyes gewonnen, inklusive Monte Carlo, was zu gewinnen gibt, weil es vom Fahrwerk, von der Konstruktion, weil es halt ging.
Ja, unglaublich.
Das Ding konnte das halt.
Ja, unglaublich. Ja?
Aber und das ist einfach eine extrem gute Konstruktion. Das ist, da ist Mercedes, das ist so die absolute Hochzeit von Mercedes. Da kommt nochmal ein W116er. Mhm. Klar, und 126 ist ein geiles Auto.
Aber ja, du musst aber es da, aber mal im Kontext sehen. Da waren sie auf der Überholspur, ne?
Also ja, genau, da waren sie auf der Überholspur. Du musst es mal im Kontext sehen. Andere fuhren in dem Käfer in der Zeit. 1965, was gab es 65 in Deutschland für Autos zu kaufen?
Ja, ja, ja,
genau. Also so einen wackeligen Kadett, so einen kleinen, ja, oder? Dann kamst du mit einer S-Klasse, mit so einem 230 S da angebügelt.
Ja.
Das Ding fährt 180, auch Dauer 180, gar kein Problem. Mit diesem geilen Fieberthermometer-Tacho.
Unglaublich, dieses Tacho, was dann die Farbe verändert. Also ja, man fährt,
eine Spirale
läuft. Genau, also ja, es ist gelb bis 50,
ja,
und dann wird es gelb-rot gestreift.
Genau.
Das ist ganz strange. Ganz strange. Total geil. Die gesamten Anzeigen, und es funktioniert auch alles. Man hat auch das Gefühl so, ja, okay, wenn ich sehe, was mein, also, wenn ich sehe, dass da Öldruckanzeige ist und so weiter, das funktioniert halt alles.
Ja.
So. Er ist mit dem Auto auch easy nach Hannover gefahren und so. Also, das ist ein Auto, wenn das läuft, dann läuft das.
Ja, natürlich.
Was mich, also das, die Wirkung des Autos ist interessant. Also er hat ja früh morgens bei mir vor der Haustür geparkt. Leider passt er ja nicht so ganz auf den Hof, da ragt er so ein bisschen auf den Fußweg. Und die Leute, die da vorbeigegangen sind, die haben einen alle so angeguckt und alle so genickt, so, boah, mein lieber Scholli, ne? So,
ja,
also, ne? So, das Auto hat so eine Wirkung, ob vorne oder hinten, weil der ist ja, muss man ja sagen, der ist ja vorne, steinige mich jetzt nicht, aber er ist ja ähnlich pompös vorne wie der Rolls-Royce. Nicht ganz so, natürlich.
Klar,
mit aber großen hat schon,
Kühler, ja, der hat schon Prestige.
Der hat schon richtig Prestige.
Klar.
Und ich habe das Auto völlig unterschätzt. Also ich habe das Auto wirklich unterschätzt.
Ja, das alles viele nicht unterschätzen die Heckflosse.
Und,
ich hatte ja selber eine 220 SE, ich bin ja gefahren und ich sage immer, Heckflossen fahren geil.
Und eins, vielleicht kannst du mir das erklären oder vielleicht kann es einer unserer Hörer erklären, weil wir stellen uns gerade die Frage. Und zwar, also das Auto ist ein relativ nackter Vogel an Buchhalterausstattung. Haben die selber auch ihn so genannt? Also die verkauft haben, der ja, Richter.
Aber MB-Tex war schon extra, es war schon richtig teuer.
So, er hat keine getönten Scheiben.
Hat ich fast nie in Deutschland gehabt.
Siehste, er hat, jetzt kommt's, er hat an bestimmten Stellen Teppich, aber er hat im Fußraum Gummi und so weiter. Bitte?
Gummi.
Ja, so eine Strukturkram. Also nicht Fußmatten, es geht nicht um Fußmatten, ne?
Ja,
sondern es geht darum, dass ab Schweller bis zur Mittelkonsole ist das so ein Kunststoffmaterial.
Ja, klar, Serie.
Ja?
Normal.
Ja?
Ja, klar.
Ja, weil wir haben uns schon gefragt, ob das irgendwie mal eine Taxiausstattung oder so war, weil der Wagen ja auch in Anführungsstrichen Hellelfenbein ist, wohlgemerkt ein anderer Farbton als das Hellelfenbein, was wir heute vom Taxi kennen. Das ist halt so ein cremiges Beige. Aber das war normal, ja?
Genau.
Also Mitteltunnel ist dann wieder
Teppich,
genau. Ja. Okay. Und was hatte so ein Auto damals? Wir haben jetzt Matten dafür bestellt. Ich habe ihm gesagt, er soll so Melierte nehmen, weil sonst triffst du die Farbtöne eh nie. Was waren das damals ab Werk? Also was gab's da? So, was war das? So Sisal, Kokos? War das? Was
gab's denn gar nicht.
Gab's nee?
Nicht ab Werk.
Okay.
Glaube ich nicht. Gab's nur im Zubehörhandel, würde ich sagen.
Okay. Ah, und ansonsten, ja, was hat so ein Auto? Hat sonst keine Extras gehabt?
Ja, aber getönte Scheiben hat in Deutschland auch gar kein Mensch gehabt. War doch gar nicht Usus. Warum soll der Wagen getönte Scheiben haben?
Ja, ja, man erwartet das wegen der S-Klasse, ne?
Das aber hat schon
haben auch 116er häufig nicht.
Nein,
stimmt.
Viele Autos in der Zeit hatten weder getönte Scheiben noch getönte Scheiben, das war was ganz Besonderes, weil es war teuer und es war ein teures Extra, wenn überhaupt. Und man hat es nicht gehabt. Selbst bei Porsche 911er hat nicht unbedingt getönte Scheiben gehabt früher in der Zeit.
Ja, okay. Und was mich auch gewundert hat, das hatte ich schon gesehen, als wir den Wagen angesehen haben, als der Fahrer die Scheibe runtergedreht hat, die hat eine Übersetzung, da hast du das Gefühl, dass es läuft irgendwie über 8 Bauernzüge, du machst einmal so und nochmal so und dann ist die Scheibe unten.
Genau, das geht ganz schnell.
Ja,
was
ist das denn?
Ja,
also, ja total also, ja, komisch. Ja. Dann diese tollen Ausstellfenster, die waren auch Serie, gehe ich mal von aus, oder?
Ne? Auch mal klick zum Aufdrehen.
Genau, zum Aufdrehen. Und auch die Armaturen, die waren ja damals, muss man sagen, war das natürlich in Kritik, weil Mercedes war da ja, also dieses Tacho mit diesem Rollending war ja modern. So. Und modern waren ja zwei Dinge an dem Auto. Einmal die, in Anführungsstrichen, Heckflossen, die Mercedes offiziell nie Heckflosse genannt hat.
Modisch, wie es rauskam.
Genau. Ja. Und eben auch das Tacho, wo man gesagt hat, oh, hätte ich aber lieber wieder gerne so, ne, so runde Tacho. Und heute ist das natürlich das Besondere bei so einem Auto, weil das ist schon, diese Anzeige ist schon, ich will nicht sagen monumental, aber kann man schon sagen, die ist sehr besonders. Ne? Yeah. Die hat es so nie wieder gegeben. Stil. Die war auch von keinem anderen Auto abgeguckt.
Nee.
Die war total eigen.
Ja.
Also scheinst das Auto auch gemocht zu haben, ne?
Ja.
Also merkt man. Ja, merkt man. Ich bin total begeistert. Auch so Materialien und so.
Ja, schön. Materialien sind toll. Was blöd ist, viele sind halt irgendwann mal, gerade im Innenraum ist es schwierig, das wieder hinzukriegen, sind irgendwie restauriert worden oder was neu bezogen worden. Und oft machen die an den Türen die Verkleidung kaputt. Meistens werden die neu bezogen. Und die sind nämlich ab Werk auch in Kunstleder.
Ja.
Und dann sind die aber, da sind ja so Streifen drin praktisch.
Ja,
ja,
ja.
Und das wurde früher geschweißt mit so einer Naht.
Ja.
Diese Naht ist ja wie so erhaben runter, erhaben runter, erhaben runter, erhaben runter.
Ja.
Und das haben viele
nicht mehr. Das löst sich wahrscheinlich, ne?
Nee, das wird einfach neu bezogen, weil man es schicker findet,
es neu zu beziehen. Ach so, und dann ist es nicht mehr dieses Muster erkennbar, ne?
Genau, richtig.
Ja, da war ich sowieso insgesamt total begeistert.
Und das ist übrigens alles extra schon. Ja. Der hat ab Werk, die ursprünglich war ja eine Stoffausstattung und dann sind die Türen aber auch in Stoff.
Ah, okay.
Ne?
Okay, okay. Ich habe hier mal ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht kannst du das sehen. Also die Türen, aus meiner Sicht sind die Türpappen hier im Mega-Zustand und original.
Sag mal.
Kannst du das sehen? Also ich war total begeistert.
Ja, die sind original.
Ja.
Ja, ja.
Ich war total begeistert eigentlich, weil der gesamte Zustand von dem Auto ist im Verhältnis, ich hatte dir ja damals die Anzeige geschickt und sagte Jens gleich zu mir, also so wie der beschrieben ist, müsste der eigentlich ... kosten. Und
der war viel zu billig.
Ja, genau, der war einfach viel zu billig. Und ich bin halt froh, weil ich Patrick den quasi so vermitteln konnte, weil ich, ehrlich gesagt, ich hätte ihn natürlich selber gerne gekauft. Ne? Abgesehen davon, was hat so ein Auto für eine Länge? Der ist nicht ganz kurz, ne? Also der passt auch nicht überall hin.
Nee, 94 oder so.
Das ist auch schon ein großes Auto. Das Auto hat mich wirklich begeistert. Also alles, was damit zusammenhängt, hat mich begeistert. Und der Preis, du kennst ihn ja nun, der war wirklich im Verhältnis zu dem, was du da bekommst,
richtig günstig.
Richtig günstig.
Und du bist es ja jetzt gefahren, es fährt halt geil.
Es fährt total gut.
Und die Leute sind, die das erste Mal eine Heckflosse fahren, also gerade eine 6 in der Heckflosse mit dem Motor, richtig, sind alle immer überrascht, wie gut das fährt.
Ja.
Weil das erwartet keiner.
Nee. Und ich muss auch sagen, ich bin auch total überrascht, wie ruhig der Motor läuft an sich. Gut, es ist ein rein Sechszylinder, aber trotzdem, der ist gut eingestellt, der läuft halt gut. Und wie gut er hinten auch klingt. Der klingt so ein bisschen, der hat so ein bisschen Klacken in der Wagen.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Nicht doof, nicht übertrieben, irgendwas, aber er klingt halt. Und der Besitzer, das war auch witzig, hat noch viele Teile dazu gegeben. Und dann schrieb er neulich, er hätte jetzt noch ganz viele Radkappen gefunden. Der Wagen ist umgerüstet von 13 auf 14 Zoll, was ja viele damals gemacht haben.
Bin ich mir aber nicht sicher. Die 230er war, glaube ich, schon 14 Zoll. Ich glaube, 13 Zoll war nur noch die 220er.
Also er hat auf jeden Fall relativ viele 13-Zoll-Felgen schon mitgegeben gehabt. Mhm. Und jetzt hat er halt auch noch ganz viele Sätze gefunden, Radkappen. Also es sind ja so Mittelradkappen und dann dieser Zierring dazu.
Genau.
Und er hat dann geschrieben,
Patrick hat mir das weitergeleitet. Dazu, damit die festmachen,
die haben so Pitten.
Die haben so Nupsis.
Genau, so drei Nupsis haben
die. Ich hatte mir damals, meine hat ja immer historische Rallyes mitgefahren und die ist ja danach... Die habe ich ja, ist ja verkauft worden und da ist ja der Besitzer noch mit Hamburg-Shanghai gefahren mit meinem Auto.
Ja, unglaublich.
Und ich wollte 14 Zoll Räder drauf machen, weil es auf den 13 Zoll einfach nur scheiß Reifen gab.
Mhm.
Und ich habe extra vom Strich 8 die 14 Zoll Stahlfelgen genommen, weil die haben die gleiche Form, aber die nupse ich es nicht.
Ah, okay.
Weil die andere Radkappen, die hatten ja so fleckige Radkappen, die Strich 8.
Ja, richtig. Ja.
Genau, aber die Nupsis hätten mich gestört, weil ich wollte ja keine Radkappen drauf machen.
Ach so, ja klar, du wolltest ja normal ohne Radkappe fahren. Genau,
ich hatte 14 Zoll Stahlfelgen und dann in tiefdunkelgrau lackiert, nicht in schwarz. Habe ich die lackieren lassen, tiefdunkelgrau, 5/8 hatte ich drauf.
Und das war auch ein geschalteter oder wie war das?
Handgeschaltet und ich hatte Mittelschaltung.
Ah, okay.
Unten im Boden. Und da ist aber nicht ganz klar, ob er die immer hatte. Oft wurde das auch gemacht, nachdem die Schaltung oben Probleme gemacht hat und ich glaube, es gab mal eine Zeit lang nicht alle Teile.
Also siehst du, dieser hier hat nämlich alle Teile neu gekriegt.
Ja, das ist ziemlich kompliziert, also es ist nicht, wie soll ich sagen, das ist toll.
Weil das hat derjenige, der den verkauft hat, das war ja ein Bekannter von dem Besitzer, der den auch immer gewartet hat, der hat auch gesagt so, ja, und das hat er schon neu und das ist nicht ganz so easy.
Nee, genau, ist auch nicht easy, alle Teile zu kriegen. Und da ist es manchmal einfach. Ich hatte tatsächlich Mittelschaltung. Da kannst du theoretisch, wenn du es umbauen würdest, kannst du die Mittelschaltung dann vom W111er, ist ja ein W111er.
Ist ein W111er,
große ja. Heckflosse ist ein W111er.
Ja, genau.
Und da, die Bodengruppe ist ja gleich wie, ist ja W111.
Ja, genau.
Also kannst du aus dem W111er Coupé auch die Mittelschaltung nehmen.
Ah ja, genau.
Die kannst du okay. da reinbauen.
Ja.
Ja. Ich hatte Mittelschaltung handgeschaltet und hatte, ja, genau. Und die war auch innen drin braun, Metex.
Und by the way, also als wir uns den Wagen angeguckt haben, sagt er dann, ja, und hier ist auch noch das Polster. Da ist ja ein Polster mit dabei. Das kann man... Also
in die Mitte zwischen die Sitze und dann ist Mitte, es ein Dreisitzer.
Ja, er ist als Sechssitzer auch eingetragen, ja, im ja, Fahrzeugschein. Genau, genau. Und das ist so ein dickes Polster, das ja. setzt man quasi in diese... ja, es ist, ist so eine Holzumrandung, ist das?
Also ja, ist, das glaube ich, ist Kunststoff, wie so eine Ablage aus, eigentlich.
Genau, und da setzt man ein Polster ein und zack, vorne ein, drei Sitze.
Genau, richtig. Ja, ja.
Ist auch verrückt, ne?
Ja, ja.
Und diese, was man echt sagen muss, das Auto ist zwar groß, aber es ist extrem übersichtlich. Durch doppelte Panoramascheibe und ja, dann hinten diese Heckflossen.
Die Heckflossen und krass, du hast auch relativ krass. Dünne Fensterstege.
Ja.
Aber das hatten wir auch gestern, wie ich mit Helge mit dem Volvo 240 mit der Limousine gefahren bin.
Ja.
Ich sagte, er wäre eigentlich mal Kombi, aber wie geil die Limousine. Und die Limousine hat auch so ganz filigrane
C-Säule, ne?
Eine ganz filigrane C-Säule und hinten ja noch ein kleines Fenster.
Ja.
Und es ist extremst übersichtlich, das Auto dadurch.
Ja.
Und dann auch ganz gerade Scheiben, weil auch das Volvo 240 ist ja im Endeffekt nur ein Facelift vom 140, in Anführungsstrichen natürlich. Mhm. Das heißt, dieser Mittelbau mit Fenstern und so ist ja aus dem 140er und der kam auch in 60er Jahren auf den Markt. Das ist halt das Design.
Ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja, da kann man halt mal sehen. Also das sind halt Autos, die, und das muss man ja wirklich sagen, also alles, was dann also ab 60er losging und was gut war, ist eigentlich heute noch echt alltagstauglich, ne?
Ja.
Ist einfach so.
Und eine Heckflosse auch. Ich bin mit meiner Heckflosse, ich bin ja so ein Freund von, wir testen das mal.
Ja.
Bei Mr. Wash durchgefahren, ist nicht mal ein Gramm Wasser reingekommen.
Ja, ich bin auch ein Freund von, wir testen das mal, aber sowas darfst du nicht erzählen, ja, da sehen ja die meisten immer durch.
Ja,
aber dafür muss ein Auto können. Ja,
natürlich
muss es können. Das ist doch damals auch
die Frage. Ja, die Frage ist, kann so ein altes Auto das? Weil bei Mr. Wash kommt ja das Wasser 180 Grad von der Seite sozusagen.
Mit Hochdruck. Ja.
Mit Hochdruck. Und viele Dichtungen sind darauf nicht ausgelegt. Da hast du halt einen nassen Schoß hinterher. Nicht bei meiner Heckflosse, da konntest du so durchfahren.
Ja. Ja, ja.
Aber ja, geiles Auto. Ich bin ganz ernsthaft großer. Also, ich würde mir jetzt keine kaufen wollen, aber bin Fan von den Autos.
Also, ich bin mega Fan dadurch geworden und ich freue mich total für Patrick, dass er jetzt dieses Auto hat. Ja. Er hat da ja so ein, ich sag mal, auch einen Use Case für, weil er damit auch die eine oder andere Hochzeit fahren
kann. Ach so, und übrigens, die Heckflosse hatte ja früher relativ, die sind auch nicht so einfach zu bekommen, wenn die mal kaputt sind, relativ große Scheinwerfer mit so einem gewölbten Glas.
Ja.
Und da drin sitzen ja mehrere, sitzen ja alle Einheiten.
Ja.
Und die kannst du ja theoretisch auch rausnehmen und kannst ja auch Doppelscheinwerfer reinbauen.
Richtig, haben ja viele gemacht. Und heute finde ich die alte schöner.
Ja, und dann sagen wir immer, ja, das gab's aber früher nicht. Das ist nämlich Bullshit, weil das Bild, auf das wir gucken, ist von 1961.
Ja,
da haben die es auch schon gemacht. Ein Werksrennwagen, das ist...
Und weißt du, warum sie es gemacht haben?
SLA 839 und was hat er? Doppelscheinwerfer.
Ja, und weißt du, warum sie es gemacht haben?
Nein.
Also erstmal, weil die Doppelscheinwerfer besseres Licht hatten, davon mal abgesehen. Ja, aber vor allem, weil sie die schneller wechseln konnten, wenn die kaputt sind, weil das sind ja Einsätze.
Genau,
klack, richtig. Klack, 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 da bist du schneller.
Genau. Aber das
wir haben übrigens Scheinwerfer, Gläser und die Chromumrandung auch noch zig dazu
gekriegt. Ist geil. Aber, aber da siehst du, dass selbst das Werk 1961 das selbst schon gemacht hat.
Ja, ja,
ja, genau. Also deshalb ist es total legitim, das an die Heckflosse zu bauen. Wie ich meine gekauft habe, hatte die das nämlich.
Das Bild ist wunderschön, ne?
Meine Heckflosse hatte das, wie ich sie gekauft habe, so. Und da lagen die Scheinwerfer, die Originalen, im Kofferraum. Ich habe die auch wieder montiert dann.
Okay. Ja, schön. Gibt's das Auto noch?
Ja.
Hat derjenige das noch?
Ja.
Weil er so eine Bindung damit hat, wenn du damit, ich sag mal, Shanghai gefahren bist, sorry.
Ohne Probleme. So in Shanghai ausgestiegen aus dem Auto.
Ja, das sind echt die, ich sag mal, die letzten großen automobilen Abenteuer, oder?
Ja.
Gut, also, du automobiles Abenteuer. Wie wär's, wenn du mal heute wieder mal eine Karte ziehst? Er lacht. Also, das Quartett heißt Autos und. Ja.
Autos.
Und vorne drauf ist eine Toyota Celica.
Ja,
oh, aber
dann ist das von, die gab es ja erst ab 79, dann ist das Quartett zu Anfang der 80er Jahre.
Ja, von Piatnik.
Ja.
Ja. Gut, haben wir ein deutsches Auto?
Nein.
Haben wir ein italienisches Auto?
Ja.
haben wir einen Fiat.
Ja.
Haben wir einen Fiat Spider?
Nein.
Ist das eine Limousine?
Ja.
Haben wir ein Fiat 130 Coupé?
Nein. Sag mal, Frank. Was ist es eine Limousine? Nein, ja. Okay. Haben wir ein 130 Coupé?
Achso, das kann ich rausschneiden.
Ja. Nee, lass mal drin.
Danke, dass du mir den Hinweis gibst. Okay, ja, das war natürlich unkonzentriert. Dann ist es eine Limousine. Hm? 132?
Ja.
Ah!
132, ich bin bei denen, 2000.
Ich bin bei denen, ich sag dir ehrlich, ich komme bei denen ja komplett durcheinander, weil ich immer die Seat-Modelle dazu im Kopf habe. Und die waren ja nicht typengleich. Und das, dann sagst du, das hat es nie gegeben, ne? Weil es ja das eine oder andere Seat-Auto gab, was es nicht von Fiat gab. Ja, cool. Ich mag, das ist genau sowas, wie ich eigentlich gerne kaufen würde als Seat in einem guten Zustand. Aber ganz ehrlich, hast du sowas mal gehandelt?
Nö.
Findet man sowas in Italien überhaupt noch?
Nö.
Nee, ne?
Nö.
Das waren ja Brot- und Butterautos.
Verbrauchsautos.
Ne? Ja, ja, genau. Mhm. Oh ja, das gefällt mir.
Ja. Mhm. Fang ich auch mal so an. Ist es ein deutsches Auto?
Nein.
Ist es ein italienisches Auto?
Nein.
Ist es ein französisches Auto?
Ja.
Ist es eine Limousine?
Ja.
Ja? Warum lachst du?
Ja, was ist eine Limousine? Ein Auto mit vier Türen? Oder?
Eine Ente ist auch eine Limousine, ne?
Ja, weiß nicht. Ist eine Ente eine Limousine?
Ja, natürlich.
Ja, okay. Klar. Dann rate mal weiter.
Okay, also ist ein Citroën?
Ja.
Anfang der 80er, ja, ist ja relativ simpel. Ist ein Citroën Visa?
Nein.
Nein? Ein GS?
Nein.
Ein CX?
Ja.
Ja.
Cool. Ja. Ja, man zuckt, wenn man sagt, ist das eine Limousine? Also, na klar, ist das eine Limousine. Ne? Also, es gab
die halt keine Definition ist ein Viertür, also Viertür ist ein Limousine-Punkt.
Genau, es gab auch von Citroën ja nichts Limousinigeres, sag ich mal.
Nee, es gab halt kein Stufenheck.
Ja, genau.
Das ist ja was anderes.
Genau, ja. Genau.
Zeig mal, welche CX
ein schönes da? Bild auch tatsächlich, weil es ist eine CX mit Chromstoßstange. Ja, die ich persönlich Turbo. Sehr schön finde.
Da steht nur CX und unten stehen die Daten mit 100 PS, aber ist mindestens ein GTI mit den Felgen oder ein Turbo.
Ja, diese Felgen waren sowieso, die Felgen waren ja richtig schön damals auch, ne? Aerodynamisch, geschlossen, häufig glanzgedreht, was natürlich dann irgendwann nicht mehr so richtig erhalten wurde, weil irgendwann haben sie dann auch ein Felgensilber abgekriegt. Ich fand die immer gut, aber du bist ja kein Fan davon wegen Vierzylinder, ne?
Ich fand die optisch interessant.
Ja.
Auch innen, die haben einen Wahnsinnskomfort. Ich fand die auch innen drin toll. Ich hatte ja hier vor 3 Jahren oder so, hatte ich ein Prestige stehen.
Mit Leder?
Nee, mit Velour.
Ah, mit Velour, okay.
Ein Prestige mit Velour und der Prestige hatte, nee, einen Pallas hatte ich hier stehen.
Ah, Pallas, so. Okay. Hm?
Nee, hieß ja nicht Pallas, Prestige sogar. Der hatte irgendwann mal ein höheres Dach gekriegt. Im ersten Baujahr hat er ein flacheres Dach gehabt und der Prestige hatte dann, ich glaube, ab dem zweiten oder dritten Baujahr ein höheres Dach, 14 mm oder so.
Tja, da waren wohl Hüte innen, was?
Hüte, oder dass man besser innen aussteigen kann. Das war aber noch ein flacher, also war ein früher. Aha. Und der hatte ja, ich glaube, der hatte 3 oder 4 Zigarettenanzünder. Hinten in den Türen waren auf jeden Fall auch Aschenbecher mit Zigarettenanzünder jeweils. Und vorne war der Kugelaschenbecher, weißt du, man konnte quarzen bis sonst wo da drin, konnte eine Stange Marlboro durchziehen bis nach Frankfurt in dem Auto. Irgendwie, also
das war wohl das Sondermodell Couloir, was?
Der hat ja so einen brutal langen Radstand gehabt. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Radstand vom Prestige, der Prestige hat den gleichen Radstand wie der Kombi nämlich.
Ah, okay. Und der Kombi war ja, der Kombi, das ist auch immer noch so ein Ding. Das sieht ja, also wenn der Ghostbusters-Film nicht ein amerikanischer Film gewesen wäre, dann wäre das Ghostbusters-Mobil definitiv ein Citroën CX.
Du hast ja hinten extrem Kombi Fußraum gewesen. Gehabt, bloß ein Fußbänkchen noch beim Prestige.
Fußbänkchen hat übrigens dein Rolls-Royce hier auch, hast du gesehen?
Ja, ja, habe ich gesehen.
Finde ich auch sehr, Fußbänkchen.
Und dann war der
Prestige auch nie verstanden,
an der C-Säule hinten gepolstert auch, wo konntest du deinen Kopf so gegenlehnen.
Ach, cool.
Also hättest du ein paar Sachen gehabt.
Hatte der auch so raufgeknöpfte Kissen auf den, auf ja, den ja, Kopfstützen? Ja. Ne? Ja, ja. Genau das, ja, ja. Ne? Diese.
Ja, ja. Ja. Ist alles ganz cool, ist nicht mein Auto. Aber muss man nicht. Ich bin damit nie. Ich mochte immer den GS. Mhm. Weiß nicht warum. Mhm. So von der Form, vom Mal. Mhm. Ich fand ihn immer cool. Mhm. Selbst das Facelift finde ich geil vom GS mit den dicken Kunststoffstoßstangen. Mhm. Fand ich auch gut. Ich habe einmal einen GS, nur einen einzigen GS verkauft. Ich habe mal einen Kombi verkauft, den braunen Metallic
Pro-Modell. Ja. Ja, okay.
Den früheren. Die mochte ich auch immer, ja. Ich mochte, die Citroëns waren mir immer sympathisch, so. Aber es ist nicht mein Auto.
Ich sage ja, ich muss immer wieder lachen. Ich habe es schon dreimal, glaube ich, erzählt. Ich erzähle es trotzdem nochmal. Mein Onkel hat ja einen GS. Und ich weiß halt noch, wie ich als Kind davor stand. Das muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Und er machte halt den Kofferraum auf, die Motorhaube auf. Und in der Motorhaube oben drin war eine Kurbel. Und du konntest in dem Zeichen,
konntest du ihn
ankurbeln. Ja, genau, weil es ein Boxer war.
Christian, also, aber in so einem Motor mit, was hat der, 1,4 Liter Hubraum, kriegst du ja nicht mehr angekurbelt so richtig, ne? Also keine Ahnung.
Also musst du auf jeden Fall dann Müsli aufgegessen haben.
Ja, musst du auch schnell, wenn die Kurbel zurückschlägt, da bricht sie dir, musst du das Schienbein aber zur Seite
legen. Ja, solltest du vorher gelesen haben, dass du den Daumen mit über die Kurbel legen musst. Also das ist ja der alte Trick, wenn man Tragkraftspritzen bei der Feuerwehr kennt. Aber tatsächlich, ich werde das halt nie vergessen, dass ich halt gesehen habe, dass
da eine Kurbel war. Kannst du nochmal wiederholen, was?
Tragkraftspritze? Tragkraftspritze, ja.
Ah, okay.
Kennst du nicht?
Nein.
Nee?
Nee, ich war nicht bei der Feuerwehr.
Ja, ich schon. Da haben wir ja immer dann einen alten Käfermotor dran gehabt. Und den hast du mit einer Kurbel angemacht. Und dann hat er als Pumpe fungiert.
Ja.
Und diese Motoren übrigens, die wurden nachher unheimlich gerne gekauft, weil das waren halt echt Käfermotoren, die konntest du so in Käfer einbauen, weil die natürlich extrem wenig gelaufen hatten.
Industriemotoren, Anführungsstriche.
Ja, 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 aber es war baugleich, ne? Also,
ja. War übrigens, der Porsche 356-Motor ist ein extrem beliebter Industriemotor gewesen.
Ah, okay.
Sehr viele Industrie, die laufen dann bei gleichbleibender Drehzahl irgendwie mit 2.000-3.000 Umdrehungen machen ihre Arbeit so. Das ist ein sehr beliebter Industriemotor.
Ja, ja, gut, das ist ja dann,
findest
das
auch
ist ja fortgeführt worden dann bei der Tragkraftspritze. Das hat ja einen Grund, warum das ein Käfermotor war.
Du hast, hast auch ganz oft heute in Porsche 356, wenn dann ein Motor überholt wurde oder ein neuer Motor, wurde gern mal ein Industriemotor genommen und der wird dann nochmal überholt und wieder eingebaut.
Gut, du brauchst dich um das Thema Kühlung nicht zu kümmern.
Luftgekühlt.
So, genau, luftgekühlt. Ja. Und ja, ich kann mich halt noch gut daran erinnern, diese Tragkraftspritzen damals, ich glaube von Dräger oder so waren die, konntest du halt mit zwei Mann tragen, ne? Also hast halt so zack, 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 dahin, zack, dann Schläuche ran und das Ding angeworfen. Ja, so war das damals bei der Feuerwehr, kannst du mal sehen. Ne?
Und dann bist du weggeflogen mit dem Schlauch, wie es war, ne? So.
Genau, ich sag, deshalb als, war ich ja ganz überrascht, als du von C-Schlauch und D-Schlauch und so und gesprochen hast.
Alles.
Ich kenne das alles.
Ja.
Ich kenne das alles noch. Ja. Schade, dass ich dabei nicht geblieben bin. Das hätte ich
eigentlich draußen gemacht. Ist 35 Grad und ich habe hier kalte Füße jetzt.
Ja, wenn du kalte Füße hast, was soll ich denn haben? Ich meine, Jens sitzt hier mit, was hast wie heißen deine
Schuhe,
Creeper da?
Die heißen Schuhe.
Wie heißen deine Treter? Schuhe. Egal. Und ich sitze hier mit etwas, womit man nicht Auto fährt. Offene Schuhe.
Ja, das ist echt Wahnsinn.
Ja.
Das sind, aber du bist ja gar nicht mal Auto da.
Nee, sondern mit EQE, ne?
Ja, genau. Du bist ja mit dem Statussymbol da, das fährt ja von alleine, muss ja nichts machen.
Das macht gleich wieder ein Geräusch, wenn ich mich dem Auto näher, dann...
Du setzt dich dann nur rein,
Klingt das wie ein Raumschiff.
Macht der irgendwie so,
wie macht der? So. In dem Sinne.
In dem Sinne, tschüss.
Ja, das war's für heute. Und übrigens, jetzt dürft ihr...
Ach so, wir müssen noch bedanken. Wir hatten vorhin Besuch.
Ja! Hätten wir fast vergessen.
Ja, wir haben Besuch. Wir hatten Besuch aus dem Erzgebirge und haben hier aus dem Erzgebirge leckere alkoholische Getränke bekommen und Räucherstäbchen. Geil.
Und dazu für diejenigen, die es kennen. Also das eine davon ist so ein Vogelbeer, ist das Likör? Oder wie sagt man?
Vogelbeerpunsch steht da drauf.
Vogelbeerpunsch.
Dass man kalt und warm trinken können.
Genau. Und jetzt bitte schreibt uns, trinken wir das lieber kalt oder lieber warm? Ich habe da eine Tendenz, aber ich will auch niemanden beeinflussen. Wir müssen es ja dann trinken.
Wir müssen gar nichts, wir trinken es gerne.
Ja, ja, das ist klar, aber ich habe irgendwann mal gelernt, dass Vogelbeeren giftig sind. Naja, wird wohl nur so heißen, ne?
Nee.
Nee? Nee. Da kriegst du wahrscheinlich einen richtig fiesen Rausch von.
Nee, genau. Und dann
Vogelbeeren, das sind die Vögel, die Vogelbeeren gegessen haben. Das sind die, die dann gegen die Scheiben fliegen.
Bon. Genau, bon. Und dann, ich habe mal den Kaffee ausprobiert. Mir hat der Kunde, der den Mercedes SEC gekauft hat, der ihn abgeholt hat, der hat uns ja auch Senf mitgebracht.
Ja. Ja.
Und Senf hat er mitgebracht und Killepitch war das.
Genau,
ne?
Der steht bei mir im Kühlschrank.
Das ist ein Likör.
Ja.
Und der hatte mir noch Kaffee mitgebracht, so ein Espresso aus Köln. Ich muss sagen, das schmeckt ganz gut. Den habe ich immer reingefüllt heute, weil meine Kaffeekreation alle war. Nochmal vielen Dank an der Stelle.
Ja, prima.
Ja, du bist, ich mache aber keine Werbung, ich sag nicht, wie die heißt.
Du bist ja ein Connoisseur. Gut, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.